Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und weil es das Ende des Jahres ist, darf natürlich eine Sache nicht fehlen, der obligatorische Blick zurück. Und wie so jedes Jahr, seit es Leinwandliebe gibt, mache ich das natürlich nicht alleine. Ich hole mir die beiden Menschen, die, glaube ich, die meisten Filme in dieser Redaktion, obwohl Jenny, nee, ich glaube du gar nicht mal so, oder?
Also in meiner
Jenny
Redaktion,
vom Moviepilot ist dabei. Hallo.
In meiner Redaktion gibt es auf jeden Fall jemanden, der noch mehr Filme schaut als ich.
Okay, gut. Dann kenne ich diese Person.
In meiner Redaktion nicht.
Deswegen. Und Christoph ist auch da.
Ja, freut mich wirklich wahnsinnig, dass ihr auf mich gewartet habt.
Ich meine, es war blöd, dass du natürlich krank warst, aber es war für mich gut, weil so habe ich noch ein paar Filme nachgeholt und tatsächlich hat sich dadurch meine Top 5 dann doch nochmal ein bisschen verändert. Also von daher war es gut, dass wir nochmal so 5 Tage Zeit hatten, ein paar Dinge aufzufrischen.
Ja, vor allen Dingen, also du sagst es jetzt, aber ich glaube, ich war schon mal ein Jahr nicht dabei, weil ich da auch krank war. Ich weiß gar nicht
Björn,
genau,
glaube ich, mit am Start.
Wer mich da mehr schlecht als recht vertreten hat, aber jetzt schon sehr happy. Deshalb auch direkt der Anschlag auf dich. Wenn du jetzt Nein sagst, fangen wir nochmal von vorne an und dann hört ihr es eh nicht. Ansonsten, wenn du Ja sagst, dann bleibt es drin. Also auch wenn du jetzt gehst von Filmstarts, würde ich ja sagen, das ist so der eine Podcast im Jahr, wo wir das schon in diesem Dreierteam dann weitermachen, oder?
Immer gerne. Also von mir aus, wenn ich eingeladen werde, dann bin ich gerne am Start.
Nee, das ist dann
also
jetzt gesetzt. Ich meine ja schon todtraurig, aber dadurch bist du jetzt zumindest nicht gespoilert, weil ich habe letzte Woche nicht nur diesen Podcast, den wir ja jetzt aufnehmen, deswegen ist nicht so schlimm. Ich habe ja auch deinen Abschiedsstream verpasst. Mm.
Ja.
Wo ich natürlich auch als einer von ganz vielen Gästen da gebucht war, der dich überrascht hätte mit meinem Lieblingsfilm des Jahres.
Oh, na dann höre ich ihn ja jetzt. Bin sehr gespannt.
Aber so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, weil ich war dann so ein bisschen traurig, dass du den jetzt nicht geschenkt bekommst, weil Bea sich ja überlegt hatte, dass alle dir ihr Lieblingsfilm des Jahres schenken.
Habe ich eigentlich
aber
auch
ich,
gedacht.
Ich habe aber dann
habe ich nur leere Blu-ray-Hüllen bekommen, das war ein bisschen traurig.
Ich habe nämlich dann Bea gefragt, ob sie den jetzt trotzdem noch hat, dann hätte ich dir den jetzt hier im Podcast einfach stattdessen geschenkt. Und dann ging das so ein bisschen hin und her. Und irgendwann haben wir dann festgestellt, dass wir aneinander vorbeireden, weil sie die Blu-rays gar nicht gekauft hat. Ja, sie hat einfach nur leere Boxen und die Hülle reingepackt, um das als Gesprächsaufhänger zu haben und gar nicht als Geschenke an dich.
Ja, ich war auch ein bisschen bedrückt, weil ich dachte, ich gehe mit 10 neuen Filmen nach Hause. Aber gut, sowas wie One Battle After Another kannst du natürlich noch nicht auf Blu-ray kaufen. So, ne?
Nee, aber das ist ja, ich habe am Schuss, ne, als diese Video kam da mit dir in den, so, da habe ich richtig geheult zu Hause.
Also ja, da saß ich auch, habe ein paar Tränchen zurückdrängen müssen. Aber gut, wir wollen jetzt fröhlich sein. Und wie es sich für diesen Jahresrückblick gehört, kommt wie immer die obligatorische Frage: Wisst ihr denn, wie viele Filme ihr geschafft habt? Und ich glaube, weil es von der Reihenfolge Sinn macht, bin ich mal so dreist und fange einfach selber an, weil ich glaube, dann kann ich an Jenny geben und Jenny übergibt dann an Christoph, der vermutlich wieder irrsinnig hohe Zahlen hier um sich wirft. Und ich fange mal an, ich habe dieses Jahr 231 Filme geguckt.
Wie ist das so für dich? Ich erinnere mich nicht mehr genau.
Das ist bei mir im Rahmen. Also ich habe, glaube ich, sogar dieses Jahr noch mal so ein paar mehr geschafft als letztes Jahr. Dem York-Abo sei Dank. Hust, hust. Ja gut. Aber ich entschuldige mich ja immer damit, dass ich auch noch irgendwie 40 Bücher gelesen habe, noch irgendwie über 50 Serien geguckt habe und ein bisschen rumgezockt habe und so. Das ist dann vielleicht auch okay.
Also da die Formel-1-Saison, ob schon sie auf dem Papier spannend waren, die Rennen aber weniger interessant waren als Ferrari-Fan, Enttäuschend war insgesamt, habe ich dieses Jahr mehr Serien und mehr Filme geschaut und komme jetzt auf 350 Filme. Was früher wäre das enttäuschend gewesen für mich, aber da ich jetzt so viel, ich habe auch sehr viel Tennis geschaut wieder dieses Jahr. Allein das Roland-Garros-Finale habe ich, glaube ich, viermal geschaut und das dauert 5 Stunden. Insofern, das kann ich nicht bei Letterboxd oder Moviepilot loggen, verdammt, leider. Ja, aber 350. Und jetzt werde ich in Schande unter dem Tisch verschwinden,
sagen,
wenn Christoph sagt, wie viel er geschaut hat.
Ich bin auch enttäuscht dieses Jahr. Ich habe angefangen.
Warte, unter 1000?
Unter 900?
Nee, unter 1000 bin ich ja, seitdem ich fest angestellt bin, fast immer.
Ah, okay.
Also das ist...
traust dich in diesem Podcast?
Die Zeiten, in denen ich so bei 1200 plus war, das war meine freiberufliche Zeit. Ah, aber okay, das ist ja auch schon 25 Jahre her. Ich habe angefangen, dieses Jahr wieder sehr verstärkt ins Theater zu gehen und das frisst einem halt die Abende weg. Deswegen bin ich jetzt, ich weiß gar nicht, wo ich aktuell bin, aber ich weiß ziemlich genau, was ich die nächsten Tage dann im Weihnachtsurlaub noch alles gucken werde. Also ich werde so bei 880, 890 landen.
Oh, ich wollte gerade sagen, da haben wir hier schon höhere Zahlen gehabt. Was ist da los? Gut. Das heißt, aus 880 und über 300 Filmen und über 200 Filmen wählen wir jetzt hier unsere Lieblingsfilme des Jahres. Und,
von denen ich eine ganze Menge gar nicht dieses Jahr gesehen habe. Ne? Also die Regeln sind ganz klar,
genau,
deutsche Kinostarts 2025.
Genau. Und Streaming-Filme sind mittlerweile ja auch gestattet, weil...
Also doch.
Ja, da müssen wir ja alles übernommen.
Wir haben jetzt extra gesagt, hier nur Kino in unserer offiziellen Liste, so, die dann nächste Woche oder so, wann kommt? Jenny, du kannst das nochmal kurz sagen. Filmstarts und Moviepilot machen jedes Jahr zusammen in der gesamten Redaktion und alle anderen dürfen
am
auch.
Am Montag vor Weihnachten kommen die offiziellen Liste. Und wenn ihr Streaming-Film-Tipps haben wollt, dann könnt ihr natürlich auch Streamgestöber hören, wo wir einen Podcast über die besten Streaming-Filme des Jahres gemacht haben.
Ja. Gut. So, jeder hat 5 Filme mitgebracht. Ich bin sehr gespannt. Ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben, was eure 5 Lieblingsfilme gewesen sind. Das interessiert uns natürlich auch. Und
wie wenig Ahnung wir haben?
Das kommt automatisch. Naja. Keine Sorge, das kommt automatisch. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir an mit Christoph heute mal. Komm,
dein Platz 5. Fangen wir gleich mit einem der größten Flops des Jahres an.
Oha.
Finanziell.
Finanziell, also für mich. Also für viele anderen wahrscheinlich auch qualitativ. Ich war begeistert. Mhm. Lief, glaube ich, auch gleich in der ersten Woche des Jahres im Kino an. Mhm. Dementsprechend gerade noch reingerutscht. Ja. Er hat 115 Millionen gekostet und ich glaube weltweit 22 Millionen eingespielt.
Ja.
Also das ist schon nah am Guinness-Buch der Rekorde. Weißt du schon?
Ist das irgendein Film mit einem Affen?
Ja. Okay, aber natürlich Affenfilme sowieso immer super. Shoutout an unseren Datenbank-Chef Ole, der ist ja der größte Affenfilm-Fan überhaupt. Der guckt alles, was irgendwas mit Affen-Content ist Nummer 1.
Okay.
Das ist der Film Better Man, die Robbie Williams-Story. Mhm. Bei dem Robbie Williams, weil ich habe mit Robbie Williams nichts im Hut, dem ehemaligen Take-That-Sänger und dann Solo-Star, das interessiert mich nicht so wahnsinnig. Der Regisseur... Habe ich mir das aufgeschrieben? Weiß ich nicht mal mehr.
Warte, darf
doch, Michael Gracie. Ich weiß nämlich, was der vorher gemacht hat. Der hat nämlich vorher The Greatest Showman gemacht. Mhm. Das Musical mit Hugh Jackman, das ich überhaupt nicht mochte. Dementsprechend, dass ich mit diesem Film so wahnsinnig viel anfangen konnte, war dann halt doch wahnsinnig überraschend. Und das Besondere daran ist halt, Robbie Williams wird, es ist ein mehr oder weniger normales Musical-Biopic, das so dieses übliche, man zeigt die schwierige Kindheit und wie dann der Starroom kommt und wie man dann mit Drogen und Depressionen abrutscht. Also eigentlich totale Grütze. Aber die Hauptfigur ist ein Affe. Und ein CGI-Affe und niemand in seiner Umgebung scheint das so irgendwie sonderlich ernst zu nehmen, dass er jetzt ein Affe ist und kein Mensch wie die anderen. Es ist wahnsinnig gut animiert, aber das ist noch das, was mir am unwichtigsten ist. Es ist vor allen Dingen wahnsinnig mitreißend. Also zum einen, dass man da auf einmal mit dem Affen zu tun hat, statt irgendwie einem halbgaren Schauspieler, der so ähnlich aussieht wie Robbie Williams, ist auf der einen Seite total verfremdet, aber zum anderen hat es mir nochmal einen neuen Blick auf dieses komplett ausgelutschte Genre erlaubt, was es mir dann auch wieder erlaubt hat, irgendwie emotional da deutlich näher ranzukommen, als wenn das jetzt ein Schauspieler gewesen wäre, was total überraschend war. es klang ja am Anfang einfach nur irre, diese Idee. Und sie war auch irre, weil es ist niemand ins Kino gegangen und die haben ganz viel Geld verloren, was ich denen auch vorher hätte sagen können. Mhm. Aber es funktionierte für mich fantastisch. Und der Film ist halt auch noch viel extremer, als man erwartet. Also er endet in einem Konzert, in einer Konzertsequenz, die sozusagen da ist, gegen ist Planet der Affen harmlos. Also da wird dann nochmal richtig losgeprügelt und sehr gorig und brutal. Hätte man auch nicht erwartet von einem Bobby Williams Musical. Mhm. Also gleich am Anfang des Jahres einer der überraschendsten, für mich das Musical des Jahres, viel mitreißender als Wicked 2.
Das ist jetzt auch nicht schwer.
Ich fand Wicked 2 immer noch besser als viele andere, aber ja, das war mehr so ein Pflichtgucken. Zum Jahresbeginn. Ich war da regulär im Kino, habe ich auch nicht in der Pressevorführung gesehen. Und da lief auch nicht so viel. Und da musste man den halt noch irgendwie aus seiner Liste abhaken. Und dann saß ich da im Kino und wurde komplett geplättet. Dementsprechend, ja. Auf jeden Fall Platz 5, Better Man, die Robbie Williams Story.
Ja, spannend. Hätte ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin, hätte ich den gar nicht bei dir gesehen. Ich hab den auch geguckt. Ich fand den nett, muss ich sagen. Also er hat mich jetzt nicht so umgehauen, weil abgesehen von dem Affenthema ist es halt trotz allem irgendwie so wieder gefühlt das, was ich schon in so jedem Künstler-Biopic irgendwie immer und immer wieder sehe. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie noch ein bisschen mehr ausrasten mit diesem Affenthema an sich. Das ist auch tatsächlich irgendwie eine Auswirkung auf diese Umwelt irgendwie hat oder so. Das fand ich ein bisschen schade, dass es für mich hat es sich halt am Ende des Tages leider wirklich mehr wie so ein, oder damit wir halt nicht so sind wie alle anderen Biopics, haben wir jetzt halt einen Affen. So, also ich meine, es hat von der Musik und so, das war trotzdem alles irgendwie schön und unterhaltsam. Ich habe den auch gerne geguckt, aber ich muss auch gestehen, ich habe schon wieder ganz vergessen, dass er dieses Jahr gestartet ist, weil der ist ja, glaube ich, auch relativ früh im Januar gekommen.
Und erste Woche, das war ja der erste Starttermin, den es dieses Jahr gab.
Ja.
Also bei mir hat er es auch nicht in die Top 10 geschafft oder in die Top 5. Ich bin aber ganz froh, dass ich ihn nachgeholt habe. Es war so einer dieser Filme, wo ich aus Quellen erfahren habe, dass manche Menschen, die vielleicht in ihren Listen haben. Und da habe ich ihn nachgeholt und ich fand ihn schon sehr abwechslungsreich, gerade im Vergleich zu sowas wie Bohemian Rhapsody, was für mich so der absolute Tiefpunkt in jeder Hinsicht des ganzen Genres in den letzten 15 Jahren ist. Auch wenn das Box-Office-Ergebnis das Gegenteil gewesen ist von Better Man. Ich muss sagen, die Story an sich war für mich trotz der auffrischenden Grundidee dann doch zu banal und wieder dasselbe. Und das hat es für mich dann auch eben nicht ganz so überzeugend gemacht. Aber die Musical- bzw. Gesangssequenzen sind teilweise so viel besser als alles, was man so in den Standard-Musical- oder Musikfilmen zu sehen bekommt. Gerade auch, wenn man dann The Complete Unknown und so weiter schaut, die ja alle so ihre Stärken haben, aber dann schaut man den, ich weiß nicht, war das Rock-DJ oder so, eine dieser Sequenzen, die mich komplett weggeblasen hat. Und ich muss ja sagen, ich bin ja die Besitzerin von 2 Robbie Williams Singles und hatte auch in meinem Kinderzimmer ein Take That Poster vor Glas stehen.
Oh, vor Glas, oder?
Und er hatte mir noch ein paar mehr Take That Banger gewünscht, aber die frühen Williams Banger sind auf jeden Fall sehr schön vertreten und haben auch mein Teenager-Herz berührt.
Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Dann, Jenny, willst du weitermachen mit deinem Platz 5?
Ja, mein Platz 5 ist eine ganz andere Stimmung, würde ich sagen. Habe ich dieses Jahr beim Filmfestival in Cannes geschaut, war schon so ein bisschen begleitet von so einem Gemurmel Richtung, oh, das könnte was ganz Großes werden. Hab ich schon Wochen vorher mitbekommen. Und zwar handelt es sich um den deutschen Film In die Sonne schauen von Mascha Schilinski. Dass Christoph ihn gesehen hat, weiß ich.
Ich leider nicht.
Wir hatten Mascha Schilinski auch selbst in diesem Podcast.
Ja, das genau. Also in die Sonne schauen. Ich muss ja auf meine Notizen blicken, weil das schon wieder eine Weile her ist, dass ich ihn geschaut habe. Ich würde ihn so ein bisschen beschreiben als so eine Mischung aus einem Terrence Malick-Film, The Tree of Life oder so, und The Witch von Robert Eggers oder so. Die Stimmung zu heben spielt im Verlauf von 100 deutschen Jahren, vielleicht genauer gesagt 100 sachsen-anhaltinischen Jahren. Spielt in einem Bauernhof in Sachsen-Anhalt in der Altmark. 4 Mädchen in vier verschiedenen Jahrzehnten, werden quasi begleitet, aber nicht chronologisch. Also es beginnt nicht in den 1910ern und dann geht es in die 1940er, in die 80er und in die 2020er, sondern es ist wie so ein Flickenteppich an Zeit, der verwoben wird, vereinfacht gesagt. Und ich würde sagen, die zwei großen roten Fäden in den Geschichten dieser Mädchen und jungen Frauen ist im Grunde einerseits der Tod und andererseits auch ihr sozialer Status als Frau in ihren jeweiligen Gesellschaften. Also 1910, Kaiserreich, kann man sich ja vorstellen, eine sehr religiös geprägte Kindheit noch bei dieser Zeitebene. In den 40ern natürlich die Einwirkung durch den Krieg, der dann auch im Laufen war, und in den 80ern die DDR und in den 2020ern so die Nachwirkungen der Pandemie, aber auch natürlich die kulturellen Freiheiten, die man denkt, die man heute genießt sozusagen. Und anhand dieser vier Geschichten wird einerseits natürlich beobachtet, wie sich so die Rolle von Frauen verändert hat, was aber auch gleich geblieben ist, auch im Negativen. Was mich aber mehr noch begeistert hat, war so die Art und Weise, wie quasi aufgefädelt wird, wie die Vergangenheit, und ich habe Geschichte studiert und es fasziniert mich halt schon ewig, wie die Vergangenheit so in unsere Gegenwart hinein wirkt, wie so ein Phantomschmerz, wo man gar nicht mehr genau weiß, wo war jetzt eigentlich die Wunde, wo wurde die erste Wunde geschlagen auf diesem Bauernhof, die so nachwirkt. Aber alle wirken immer noch davon beeinflusst, selbst wenn das gar nicht dieselben Familienmitglieder sind. Und das klingt jetzt alles so ein bisschen bla. Mein Fazit wäre so, wenn euch deutsche Familien eben mit wunderschönen Kostümen und berühmten Schauspielern, wenn euch die ankotzen und langweilen, weil bei mir ist das eben manchmal so, ne? Man kennt das ja auch, diese deutschen Geschichtsfilme, die irgendwas über unsere Seele verraten wollen, dann schaut in die Sonne schauen, weil er halt das genaue Gegenteil ist. Der ist frisch, der ist herausfordernd. Ich habe nicht immer alles verstanden, was da passiert, weil er halt auch so zwischen den Zeiten und den Referenzen ausspringt, so durch den Voice-Over auch. Aber der hat so eine dichte Stimmung, da ist so viel Ambition drin. Das war wirklich wie so ein Adrenalinstoß, ne, den man vielleicht auch im deutschen Kino gar nicht immer erwartet. Und deswegen würde ich ihn unbedingt empfehlen, In die Sonne schauen von Mascha Schelinski auf Platz 5.
Ja, das ist ja, das Feuilleton schafft es in Deutschland ja kaum noch, sich mal auf was zu einigen und dann irgendwie so deutsche Filme zu Hits zu machen. Das war ja vor 20 Jahren, konntest du ja noch auf 500.000 Zuschauer kommen, nur weil die FAZ und die Süddeutsche irgendwie Lobeshymnen verfasst hat. Die Kraft haben die nicht mehr. Viel zu wenige LeserInnen dafür. Und das war jetzt so dieser Film dieses Jahr, in dem aber dann aus Cannes die Reaktionen so stark waren, dass es tatsächlich geklappt hat, dann natürlich auch mit vielen Fernsehauftritten und Schieß mich tot, dass der ist, glaube ich, jetzt bei 380.000 BesucherInnen, was wahnsinnig viel ist für diesen Film, der, wenn der Hype nicht gewesen wäre, hätte der wahrscheinlich 10.000 gehabt. Und ganz viele davon waren natürlich völlig überfordert im Kino. Das war dann, also wenn man da das normale, in Anführungszeichen, Arthouse-Publikum reinschickt, dann werden die natürlich auch mal fragen, wo hier oben und unten ist. Aber für mich auch. Also für mich war es nur der zweitbeste deutsche Film des Jahres. Der beste kommt vielleicht noch. Und er ist in meiner Top 10, aber nicht in meiner Top 5. Aber auf jeden Fall einer der, ja, ist schon ein Meisterwerk.
Sehr gut. Und Sebastian sitzt wieder da und sagt, ja, merke ich mir. Ich weiß gar nicht, wie viele Filme ich mir in den letzten Jahren schon gemerkt habe und sie dann doch nicht geguckt habe oder gucken konnte. Ja, aber klingt sehr interessant. Klingt sehr anstrengend, aber auch sehr interessant. Von daher merke ich mir. dann komme ich zu meinem Platz 5 und das ist für mich tatsächlich so ein Film, wo ich sofort verstehe, wenn Leute sagen, was willst du denn jetzt eigentlich von mir? Also mein Platz 5 ist Jake Kelly von Noah Baumbach.
Was willst du jetzt eigentlich von mir?
Genau. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen, weil im Grunde ist es ja jetzt nicht so, es ist nicht der aufregendste Film. Also George Clooney spielt einen alternden Superstar Hollywoods namens Jake Kelly, der jetzt irgendwie so nach so einer nach seinem letzten Film irgendwie nicht so richtig weiß, was er eigentlich machen soll. Und er hat so das Gefühl, seine Familie entgleitet ihm, seine Tochter will mit Freunden nach Europa und er kriegt davon irgendwie nichts mit. Und sein Assistent Ron, gespielt von Adam Sandler, versucht ihn jetzt eigentlich schon auf den nächsten Film vorzubereiten, aber dann entscheidet sich Jay zu sagen, nee, ich will jetzt nach Europa. Ich verfolge jetzt so ein bisschen meine Tochter und will irgendwie mit ihr wieder so diese Beziehung aufbauen. Und Ron kann das dann so ein bisschen vertuschen damit, dass ja eigentlich in der Toskana noch so ein Ehrenpreis für Jay Kelly gegeben werden soll. Und am Ende des Tages ist es einfach so ein bisschen, George Clooney und Adam Sandler reisen durch Europa, fahren mit dem Zug, haben tiefsinnige Gespräche über das Leben, über das Vatersein, über das Freundesein oder was auch immer. Und das plätschert irgendwie so vor sich hin. Und ich bin ins Kino gegangen, habe den geguckt und war geplättet, weil das ist so ein Film, der hat mich auf so einer persönlichen Ebene getroffen, wegen der Vaterfiguren in diesem Film. Und das würde jetzt tiefenpsychologisch zu weit führen, wenn ich jetzt die Beziehung zwischen mir und meinem Vater hier irgendwie aufrufe. Aber es gibt eine explizite Szene in diesem Film zwischen Jay Kelly und seinem Vater, die, sage ich mal so, die habe ich so in Abwandlungen so auch mit meinem alten Herrn erlebt. Und das war dann irgendwie so der Punkt, wo ich, oh, krass, das ist jetzt so ein Film, so der lässt mich denn nicht los. So. Und ich war auch mit einem sehr guten Freund im Kino, der meinte danach, ja, fand ich ganz nett, so hat mich jetzt nicht so. Aber das war dann so einfach so, weil es halt so auf einmal diese persönliche Ebene bei mir getroffen hat, war das so, okay, ja gut, der ist irgendwie fantastisch. Und ich muss auch sagen, George Clooney, egal wie man zu ihm steht, hier hat er, finde ich, so wirklich so noch so dieses Star-Gesicht. So, ne? Also er wird ja auch gut in die Richtung inszeniert, sodass ich, oh ja, oh, George Clooney, das ist der letzte Star Hollywood, so meine Güte.
Ja, hat er, aber ich hatte natürlich keinerlei Augen für George Clooney, weil er von mein Mann Adam Sandler gnadenlos an die Wand gespielt wurde.
Absolut, ja genau, das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt, aber ja, das stimmt. Ja.
Deswegen, also ich bin ja riesiger Sandler-Fan und hier fand ich ihn auch wieder fantastisch.
Ich würde sagen, beide werden an die Wand gespielt von Billy Crudup, der die eindrucksvollste Sequenz des Films hat. Der ist ja nur am Anfang mehr oder weniger wirklich zu sehen. Kommt aus dem Nichts, stößt den ganzen Film an.
Stimmt, ja.
Zeigt erstmal verschiedenste Schauspielstile innerhalb von im Grunde 3 Minuten oder so. Das ist ein ganzer Kurs, wie man Schauspielerei betreiben kann. Ja. Und gleichzeitig bringt es aber den Film voran. Es ist nicht nur ein Selbstzweck, weil er ist so ein alter Freund von Jay Kelly. Mhm. Und das hat mich weggeblasen. Das ist für mich so der Höhepunkt des Films. Ich dachte, wie toll wird dieser denn? Also ja. Und dann ja, kam der Rest, den fand ich auch nett. So, ich hätte mir lieber gewünscht, dass er die ganzen Flashbacks einfach weglässt und einmal die ganze Zeit in diesem Zug verbringt oder in Autos in der Toskana oder in Südfrankreich und er noch mehr Zeit mit Lars Eidinger verbringt, der ein Rennradfahrer ist, der da drinnen vorkommt. So, also so dieses sich Zeit lassen und sich gar nicht so richtig mit der Story befassen, sondern einfach so schwelgen in dieser Reise zu sich selbst. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber dann, wenn er dann so auf seine alten Filmsets gedanklich läuft und alles nochmal erklärt, was er falsch gemacht hat, fand ich ein bisschen anstrengend. Hm.
Ja, wie gesagt, ich kann es alles nachvollziehen. Für mich spielt einfach diese persönliche Note da sehr viel mit rein. Deswegen hat er mich gekriegt. So, Platz 4.
Ja, wir behalten einfach die
Reihenfolge. Ja, wir behalten einfach diese Reihenfolge jetzt bei, sonst wird es wieder kompliziert. Wer hat angefangen, wer ist der Nächste? Komm, Platz 4, Christoph, du darfst.
Ein Film, den ihr, glaube ich, beide nicht gesehen habt.
Oha.
Ich mach's auch kurz, aber so Franchise-Starter, so mit der erste Fantasy-Blockbuster, der dann quasi schon die nächsten 23 Teile in sich birgt und anteasert allesamt. Sind eigentlich Dinge, die mit meiner Top 5 nichts zu tun haben. Aber jetzt in diesem Fall ist es so. Ich gucke ja sehr, sehr viele Bollywood-Filme. Und in diesem Jahr ist der Vertreter Indiens in meiner Reihe Loka Chapter One Chandra. Mhm. Schon der Titel ist so kompliziert, weil die müssen halt vorbereiten, dass es dann noch mehr Chapter, aber auch andere Hauptfiguren gibt, deswegen dreiteilig.
Ist das dann die Loka-Reihe?
Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, der nächste heißt. Ich glaube, das ist nicht so ganz. Ich glaube, es heißt dann Loka Chapter 2 irgendwas. Der kommt nächstes Jahr. Es ist nämlich, Gott sei Dank kommen die auch. Okay. Das ist ja bei solchen gestarteten Franchise-Sachen immer so, dass viele dann auch einfach abgebrochen werden. Aber ich glaube, es ist jetzt der erfolgreichste Malayalam-Film aller Zeiten. Also die Sprache. In Indien gibt es immer 50 Sprachen, die man auch noch. Jeder hat ihre eigene Filmindustrie. Das muss man auch noch alles auseinanderhalten. Ja, ist im Endeffekt ein Fantasy-Film, wo eine junge Vampirin, die irgendwie schon seit Jahrhunderten für Gerechtigkeit kämpft, jetzt mal so ein bisschen untertauchen muss, bis sich der, wie nennt man das, bis sich der Staub gelegt hat und sie wieder dann sich freier bewegen kann. Und dann fängt das Ganze eigentlich an wie so eine Tween-Version von Das Fenster zum Hof, weil gegenüber wohnen so drei junge Typen, die sie dann da beobachten und dann irgendwie so das Gefühl haben, dass da vielleicht doch irgendwas nicht stimmt mit ihrem Vampirtum, und dann müssen die sich noch gemeinsam gegen so einen Organhandel in der Stadt da auflehnen von dem Polizeichef und irgendwie so ein Politiker-Gangster. Und dann in der zweiten Teil, indische Filme werden ja in der Regel mit Pause gezeigt, und dann oft der zweite Teil ist dann ganz anders als der erste, wird das alles noch viel größer, weil dann tauchen auch noch Goblins auf. Also in der englischen Fassung heißen sie im Untertitel Goblin. Aber im Englischen heißen die Kutichatan, was wohl in Indien so bekannte Fantasiegestalten sind. Der Haupttyp ist so ein Street Magician, der aber, ja, und die anderen Goblins wohnen irgendwie, die sehen alle genauso aus wie er, aber wohnen alle in so einer ganz der tiefsten Höhle der Welt oder so. Das wird in der Post-Credit-Szene enthüllt. Ja, und ich hatte in keinem anderen Blockbuster dieses Jahr einfach von der ersten bis zur letzten Minute einfach nur so unfassbar viel Spaß. Also da war wirklich komplett ausgerichtet darauf, dass man einfach nur eine richtig geile Zeit hat mit diesem Film. Also wenn ihr mal wieder richtig gutes Blockbuster-Zeug haben wollt, wie Marvel vielleicht mal war, bevor das alles so anstrengend wurde, soll man einfach nur gute Laune und gute Action und einfach spaßige Dinge und 50 Figuren und 30 Sequels. Loka Chapter One Chandra, mein indischer Film des Jahres und Platz 4 in meiner Jahrescharts.
Klingt auf jeden Fall wild, klingt nach was ich auch gerne gucken wollen würde. Hatte das einen deutschen Kinostart? Ja? Ist mir irgendwie so komplett an mir vorbeigegangen.
Es laufen ja pro Woche 3 bis 4 indische Filme in Deutschland und die gehen alle klar, allein vorbei. Aber das war auch einer von denen, die dann nicht nur in einer Vorführung liefen, was ja bei den meisten so ist, sondern die liefen dann schon 2, 3 Wochen jeden Tag.
Ah, okay. Ja.
Jetzt muss ich sagen, schreibe ich mir auf. Loka Chapter One Chandra. Weil ich gucke immer indische Filme gerne, aber habe dieses Jahr wenig mitbekommen irgendwie. Soll ich gleich weitermachen mit Platz 4? Ja, bitte, 4?
Unbedingt.
Mach mein weiter. Platz 4 ist ein bisschen größer. Ich bin dieses Jahr sehr von mir überrascht, wie viele amerikanische Filme ich mochte. So, nicht, dass ich irgendwie amerikanische Filme nicht mag, aber normal schaffen es mehr internationale Produktionen in meine Top 5. Dieses Jahr hat es auf Platz 4 geschafft. Auch ein Film, von dem ich jetzt gar nicht erwartet hätte, dass er mir so gut gefällt, weil der letzte Film von dem Regisseur fand ich schon eindrucksvoll clever, aber auch so ein bisschen zu clever for its own good sozusagen. Und zwar geht es um Weapons, die Stunde des Verschwindens von Zach Cregger. Kennen sicherlich viele HörerInnen und alle hier am Tisch, nehme ich mal an.
Ja.
Haben wir, glaube ich, auch alle zusammen im Kino gesehen.
Genau, stimmt, ja, in Köln, ne?
Ja. Und zwar, falls ihr Weapons nicht gesehen habt, ich spoilere nicht, keine Angst, ist so ein bisschen Stephen King, Amblin Entertainment Vorstadt-Setting mit übernatürlichen Dingen, die zu passieren scheinen, aber vielleicht ist es auch nicht übernatürlich. Das wird man dann herausfinden im Verlauf des Films.
Und zwar sehr spät.
Sehr spät. Story ist im Grunde, 17 Kinder aus einer Schulklasse verschwinden über Nacht. Sie gehen nicht in Luft auf oder so, sondern sie rennen einfach aus ihren Häusern mit gespreizten Armen, wie so Engel, aber irgendwie auch so ein bisschen irgendwie so angespannt. Also ich habe viele Engelsvergleiche gelesen, so in Kritiken zu Weapons, aber mir kam es von Anfang an vor, wie so, das sieht unangenehm aus, so Engel verbinde ich mit Freiheit, mit können fliegen, ne? Aber die rennen da so mit angespannten Händen und Armen raus in die dunkle Nacht. Es gibt Aufnahmen von den allseits verfügbaren Überwachungsaufnahmen, die man heutzutage in amerikanischen Vorstädten hat, um zu gucken, ob der Paketbote alles richtig macht. Und dann verschwinden sie eben so in der Dunkelheit. Niemand weiß wohin. Nur ein Junge aus der Klasse ist übrig geblieben und die Lehrerin, gespielt von Julia Garner, ganz tolle Schauspielerin, die man aus Ozark zum Beispiel kennt. Und dann entwickelt sich so eine Art Kleinstadtporträt der Paranoia, des Zusammenbruchs eigentlich auch einer Gemeinschaft in der, ja, einerseits in der Trauer um diese verschwundenen Kinder, weil niemand weiß, was mit denen passiert ist. Und andererseits natürlich auch in der gegenseitigen Verdächtigung. Und erzählt wird das in Episoden, die, wo ich jetzt nicht sage, worauf sie hinauslaufen, aber sie laufen auf etwas hinaus und bauen auch so aufeinander auf. Und das Tempo wird immer, ich habe mich immer mehr angespannt, je länger dieser Film lief. Und eine der Episoden ist zum Beispiel die Sichtweise der Lehrerin. Wie geht's ihr, nachdem ihre Schüler verschwunden sind und alle von ihr antworten wollen? Eine andere ist einer der Väter, gespielt von Josh Brolin, der natürlich dann weil er Josh Brolin ist, zu rabiateren Mitteln greift, um Antworten zu finden. Und weitere Personen, Alden Ehrenreich spielt mit aus Solo, Star Wars Story, wer kennt ihn nicht, als Cop. Und die sind alle irgendwie miteinander verbunden, haben natürlich alle auch irgendwie was mit diesem Geheimnis um diese Kinder zu tun. Aber im Grunde ist es so ein bisschen wie so eine Horror-Thriller-Komödie und ich hasse solche Filme normalerweise nicht, aber ich mag sie nicht besonders. So, gerade so diese Episodenerzählung, da denke ich immer an diese 2000er Guy Ritchie-Tarantino-Abklatsche, die damals kam, die fand ich übelst nervig. Aber Weapons ist, ich mag, dass dieser Film so viel Resonanzfläche bietet. Also man kann ihn schauen als sehr persönlichen Umgang mit Trauer, weil der Regisseur ja auch den Verlust eines Freundes in dem Film verarbeitet hat. Man kann ihn sehen auch so ein bisschen als Blick auf das gegenwärtige amerikanische Mindset, die Paranoia, die Frontenbildung innerhalb der Gesellschaft. Man kann ihn auch einfach als übernatürlichen Horrorfilm schauen. Und er hat mich einfach in den letzten Monaten verfolgt, seitdem ich ihn geschaut habe. Ich habe vieles von diesem Film in anderen Filmen wiedererkannt, thematisch. Und manchmal wirkt es so ein bisschen, als würde er einfach viel gegen die Wand schmeißen. Aber ich glaube, das führt dann auch zu diesem Effekt, zumindest bei mir, dass ich viel irgendwie daran wiedererkennen konnte, was dieses ganze Kinojahr durchzieht. Die Paranoia, diese Furcht vor irgendwie so Mob-Mentalität, die man auch in anderen Filmen wiederentdeckt, Gedankenkontrolle und so weiter. Einfach ein sehr überraschender Film für mich gewesen. Weapons, die Stunde des Verschwindens. Das muss man in Deutschland immer dazu sagen, die Stunde des Verschwindens. sehr unterhaltsamer Film auf jeden Fall.
Dabei ist es eine Minute. Das ist auf die Minute genau. Es müsste die Minute des Verschwindens
sein. Ja, 2:07 oder irgendwie so ist das.
17,
genau. Ja.
Und ich finde das ganz spannend. Das ist einmal, also nicht nur mega erfolgreich, es ist einmal so, dass dieses, dass so eine Internet-Schnaps-Idee, wen man dann mal für den Oscar nominieren könnte, die sich in der Regel dann einen Monat später im Nichts verlaufen, in diesem Fall tatsächlich mal fruchten konnte, war ja Amy Madigan, jetzt sogar irgendwie, wo alle nur so gedacht haben, ach, die könnte man doch eigentlich auch mal für den Oscar nominieren nach der Rolle. Die ist jetzt auf einmal Mitfavoritin neben Ariana Grande. Dementsprechend, schön, verdient, wäre verdient. Ich würde für sie stimmen, wenn ich könnte. Und auf jeden Fall überraschend. Und überraschend auch, dass jetzt Zach Wagger als nächstes ausgerechnet den 8. oder 9. Resident Evil Film macht. Ich glaube, das hatte er einfach vorher schon unterschrieben, weil er hat ja Weapons, gab es ja noch eine riesige Bieterschlacht und alles und dann war er mega erfolgreich. Also der kann jetzt eigentlich machen, was er will, aber es macht jetzt das.
Er tritt in große Fußstapfen und da meine ich nicht den vergessenen letzten Reboot, sondern vor allem die Filme von Paul W.S. Anderson, die ich liebe. Ich weiß nicht, was das werden soll. Das finde ich irgendwie schade, aber ich bin natürlich auch offen. Vielleicht wird das ganz toll, wenn er Resident Evil aufmöbelt.
Also ich weiß, der gute Markus aus der Filmstarts-Redaktion war ja beim Set-Visit. Und
in Prag und dann war er krank.
Genau, dann war Zach Gregor krank und sie wurden aber trotzdem rumgeführt. Und das, was Markus mir so erzählt hat, klang alles sehr, sehr aufregend.
Wir dürfen darüber
natürlich nicht sagen, aber und bei Zach Gregor bin ich schon gespannt, was er aus diesem Stoff einfach macht. So, ne? Weil ich meine, er hat jetzt mit zwei Horrorfilmen, also Barbarian und jetzt halt Weapons, gezeigt, dass er auch gekonnt um die Ecke denken kann und halt auch so einfache, vermeintlich einfache Themen ja dann doch auf ganz interessante Art und Weise umsetzt. Und mal gucken, was das mit Resident Evil dann wird. Aber ja, ich bin da ganz bei dir, Jenny. Also die Paul W.S. Anderson-Filme, ich gucke sie auch immer wieder mal gerne. ja, da mache ich mal weiter mit meinem Platz 4. Und da bleiben wir so ein bisschen in dem Bereich, den Jenny jetzt mit Weapons angebracht hat. Weil ich habe so das Gefühl, Weapons und mein Platz 4 sind so die beiden Horrorfilme, die sich dieses Jahr irgendwie so ein bisschen darum streiten, oh, wer ist denn jetzt der bessere? Weapons oder...
Nee, wir wissen alle gar nicht, von welchem Film du jetzt sprichst.
Ja, deswegen, aber da draußen weiß es vielleicht niemand.
Ich bin jetzt gespannt wie ein Flitzebogen.
Bring Her Back.
Ach so, dann bin ich wirklich falsch gewickelt. Ich hätte jetzt einen anderen gesagt.
Ach so, welchen hättest du gesagt?
Ich dachte, der große Streit darüber, was der beste Horrorfilm des Jahres ist, ist Weapons und Sinners.
Sinners ist für mich gar nicht so richtig ein Horrorfilm, obwohl es natürlich ein Horrorfilm ist.
Nee, also zumindest, wenn ich das immer so mitkriege, ist immer so, ah, was findest du jetzt besser, Weapons oder Bring Her Back? Weapons
oder vielleicht noch Together.
Ja,
das sind die
stimmt,
drei
genau,
Horror-Hypes.
Ja. Vor allem, die sind
Jahr.
Ja auch in einem Abstand von einer Woche, zumindest bei uns, ja in die Kinos gekommen. Und bei mir ist dann tatsächlich Bring Her Back hängen geblieben. Ein Horrorfilm, wo zwei Stiefgeschwister ihren Vater verlieren. Das sind Andy und Piper. Die junge Piper ist sehbehindert. Und sie kommen dann zu Sally Hawkins Laura, die beiden jetzt aufnimmt. Und auch sofort irgendwie, oh, Piper hier, Piper da. Und sehr viel um dieses junge Mädchen dann ja so rumscharwenzelt und unbedingt alles mit ihr machen möchte. Und dann gibt es da aber in dem Haus, das natürlich auch irgendwie ein bisschen abgeschieden ist und da ist irgendwie so ein komischer Kreis aus weißem Sand drumherum und da gibt es dann auch noch den jungen Oliver, der irgendwie immer nichts sagt, der irgendwie komisch in dem leeren Pool im Garten rumsteht und wenn er da mal die Katze in die Hand bekommt, oh Gott bewahre die arme Katze. Und man merkt irgendwie mehr und mehr, okay, Laura, die will irgendwie so ein Keil auch zwischen die beiden Geschwister treiben und die hat irgendwas sehr, sehr Merkwürdiges mit Piper vor, was möglicherweise mit etwas zu tun haben könnte, was Laura in naher Vergangenheit selber widerfahren ist und
und womöglich auch mit diesen komischen, super zerkräuselten VHS-Kassetten, die sie sich andauernd anguckt, die wirklich ziemlich creepy sind.
Ja, die sind creepy und ja, das ist so der Film. Ich glaube, mehr wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht verraten für Leute, die ihn tatsächlich noch nicht gesehen haben. Die Filippo-Brüder kommen ja tatsächlich auch aus von YouTube, haben da so ihre kleinen Filmchen und Clips und Sachen gedreht und dann ja mit Talk to Me einen großen Hit gelandet, wo alle sagen, oh, krass jetzt das, die neue Hoffnung fürs Horrorkino. Und jetzt liefern sie halt ihren zweiten Film ab, der mich streckenweise auch irgendwie zumindest durch Sally Hawkins Performance so an Kathy Bates in Misery erinnert hat, weil sie macht es so unglaublich gut, dass sie so im einen Augenblick ist sie die zuckersüßeste nette Frau und dann switcht das wieder und wie sie da halt auch anfängt, gerade den Andy so mehr und mehr so ins Abseits zu rücken mit so ekligen Methoden, ist schon wirklich sehr krass. Das ist anfangs auch viel mehr so Psychothriller, fand ich, als dass es wirklich so diesen Horror gibt. So da hat man dann halt immer nur so diese Aufnahmen, diese grisseligen Aufnahmen von irgendwelchen Videokassetten, wo man auch erstmal so eins und eins zusammenrechnen muss. So, ah, okay, ja, in die Richtung geht das. Und das fand ich ganz spannend, vor allen Dingen, weil der Film, ich hatte auch so das Gefühl, der Film nimmt uns als Zuschauer ernst genug, um nicht alles auserklären zu müssen. Also es gibt ja zum Beispiel auch so eine Art Codewort zwischen den beiden Geschwistern, wo ich immer so das Gefühl hatte, ach komm, bitte, jetzt keine Szene, wo das irgendwie in so einem 5-Minuten-Monolog nochmal erklärt wird oder so. Fand ich sehr schön, fand ich sehr atmosphärisch, auch wenn das dann so zum Finale hingeht, wo dann ja so noch so ein bisschen auch ein bisschen ekliger wird und so. Der hat sehr gefruchtet und ist für mich dann tatsächlich so
es gibt der ein Horrorfilm. Es gibt einen sehr schmerzhaften Biss in einen Holztisch.
Ja, viel und schlimmer war das Messer. Also das den Holztisch, den habe ich dann irgendwie noch einigermaßen verkraften können. Weil das Messer, das hat schon sehr physisch wehgetan.
Ja, ich habe den Film auch mit Kopfhörern geschaut. Und die Geräuschwelt dieses Films muss man wirklich entdecken.
Ja.
Weil bei der Messerszene ist der Fokus auf eine andere Figur, die sich den Rücken zudreht zu der Person, die in der Nähe des Messers ist. Und dann hört man so...
Ja.
und ja, also ich bin normalerweise sehr abgehärtet bei Gore. So, das tankiert mich überhaupt nicht. Aber dieser Film hat so eklig realistische Sequenz, dass mir fast hochkam. Das muss ich wirklich sagen. Krass. Also ich habe den nachgeholt und ich hatte auch den einfach so mal, weil er streamte, den letzten Terrifier nachgeholt. Und Terrifier habe ich so weggeschaut halt beim Abendbrotessen. Und Bring Her Back habe ich geschaut und es war wirklich, wirklich hart. Ich fand ihn manchmal ein bisschen zu ausbuchstabiert, was so die große Trauma- und Trauer-Thematik angeht. Ich war aber wirklich, wirklich begeistert von Paddingtons Mama.
Ja.
Sally Hawkins in dieser Rolle, weil ich dachte, also sie ist eigentlich dafür geboren, sowas zu spielen. Sie wurde ja auch so ein bisschen größer berühmt durch Happy Go Lucky damals. Und ihre gute Laune geht ja immer so ein bisschen ins Psychotische. So die Grenze ist sichtbar bei ihr. Und bei Paddington ist sie immer lieb und nett. Und in Bring Her Back, dann wird diese Grenze endlich überschritten. Und das ist sehr, sehr gruselig und toll anzuschauen.
Ist Bring Her Back denn schuld, dass sie bei Paddington 3 nicht mehr dabei war?
Das ist meine Theorie und ich glaube, sie hat den besseren Film gewählt.
Gut, damit kommen wir zu Christophs Platz 3.
Ja, und ich musste natürlich diesen Film auf Platz 3 nehmen, wegen, das ist nicht mal ein Wortspiel, einfach nur, weil es der Titel sagt. Der beste deutsche Film des Jahres, Platz 3. Weißt du es, du weißt
es. Ich spreche diesen Filmtitel nicht auf, in der
außen der Öffentlichkeit. Da die 3 im Titel ist.
Ja, so richtig platt. Richtig platt. Miroir Nummer 3 von Christian Petzold. Ein Film, den wir beide auf jeden Fall dieses Jahr in Cannes gesehen haben. Du hast ihn wahrscheinlich nicht gesehen.
Nee.
Christian Petzold war auch hier im Podcast und wir haben uns lange darüber unterhalten, dass heute kein Schauspieler und keine Schauspielerin mehr vernünftig rauchen kann. außerdem haben wir ausgiebig über Königsberger Klopse gesprochen, die ich sehr mag und die im Film eine große Rolle spielen und wo ich gehofft hatte, ich kann da mit ihm vielleicht Rezepte austauschen. Und dann hat sich aber ergeben, dass er die überhaupt nicht abkann.
Oh,
damit war das Thema dann auch am Ende. Ja, es ist ein deutsches Sommermärchen. Laura Beer spielt eine junge Frau, die so ein bisschen widerwillig mit ihrem Freund da irgendwie so einen Wochenendausflug im Cabrio macht, im Roten, und dann aber irgendwie angekommen direkt sagt, sie hat keinen Bock mehr, will wieder nach Hause, nach Berlin. Und auf der Rückfahrt gibt es aber einen Autounfall. Der Freund stirbt und sie, ziemlich blutig, und sie kommt bei einer Frau unter, die ein Haus weiter wohnt, also quasi genau neben dieser Unfallstelle, die sie gar nicht kennt. Und irgendwie als der Krankenwagenfahrer meint, ja, sie müssen gar nicht unbedingt ins Krankenhaus, bleiben sie jetzt hier, einfach ja sagt und die Frau sagt auch ja, bleib hier und kümmert sich dann um sie einfach so, man weiß nicht genau warum und so. Und irgendwie kommt dann aber raus, dass sie da irgendwie so eine Lücke schließt, die da irgendwie geblieben ist wegen eines Trauerfalls einige Zeit früher. Und dann heilen die sich da gegenseitig in diesem Landhaus. Und es ist einfach ganz wunderbar optimistisch. So eine kleine Utopie hinterm weißen Gartenzaun, die einfach, ich habe, glaube ich, in meiner Kritik als Fazit geschrieben, dass man den Sommer richtig schmeckt, wenn man diesen Film guckt. Ich fand den einfach ganz wunderbar bescheiden und einfach, der hat mich total rundum begeistert. Ich bin ja eh Petzold-Fan, aber den hier fand ich jetzt fast ein bisschen kleiner als seine letzten Filme, aber vielleicht gerade deshalb so toll. Ganz wundervoller Film.
Ja.
Ja, damit ist alles gesagt.
Ich bin dran, ne?
Du bist
Nummer
dran.
3. Ja. Also, ich habe einen Film mitgebracht, der uns alles über die Zustände der Polizei von Los Angeles verrät. Das ist ein Film für unsere Zeit. Er behandelt im letzten Drittel auch das Thema Mind Control, irgendwie diese Mob-Mentalität, die uns verfolgt. Es ist auch ein amerikanischer Film.
Und KI auch?
Es geht um Tech-Guy, der Bösewicht des Films ist.
Ich glaube aber, es geht auch um KI.
Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe bei dem Film nicht so auf den Plot geachtet. Ich habe auf Kaffeebecher geachtet. Ich habe auf überfahrene Fahrradfahrer geachtet. Ich habe auf eine große Szene im Jazzclub geachtet. Wisst ihr, von welchem Film ich rede?
Ich glaube, ich war bei der Deutschlandpremiere.
Ich weiß es nicht, nee.
Ich rede natürlich von Die nackte Kanone.
Ach so, ja.
Von Akiva Schäffer. Akiva Schäffer hat einen ganz tollen Film gemacht, der heißt Popstar, Never Stop, Never Stopping. Mit Andy Samberg, neben Dewey Cox, glaube ich, das beste Musiker-Biopic, das es gibt auf der Welt. Und Better Man natürlich. Die nackte Kanone, ich bin sicherlich wie viele da draußen und vielleicht wie ihr auch aufgewachsen mit diesem Film. Ich habe die Serie geschaut, die lief halt immer im Fernsehen damals. Ich habe die Filme geschaut, ich habe das inhaliert so und ich hatte Angst vor diesem Film, weil ich mit Liam Neeson und Comedy eben sowas assoziiere wie A Million Ways to Die in the West, dieses inoffizielle Django Unchained Spin-off, in dem Jamie Foxx auch vorkommt aus Django Unchained als Django. Und der ja auch, wo er auch Seth MacFarlane seine Hände im Spiel hat, und hier hat er ja auch so ein bisschen die Hände im Spiel, weil er schon sehr lange mit diesem Reboot von Die nackte Kanone verbunden ist. Und ich wurde wirklich von diesem 85-minütigen Wunderwerk der modernen Komödie weggeblasen, weil er halt wirklich genau den Ton trifft. Und das hätte ich nicht gesagt. Er entschlackt die Reihe wirklich um das, was nicht mehr gut gealtert ist, finde ich. Ich würde sagen, die amerikanische Komödie so seit Judd Apatow-Filmen wie Knocked Up und so, die ist ja in so eine Spirale abgeglitten, wo keine ordentlichen Drehbücher mehr geschrieben wurden, sondern es wurden nur noch Leute vor eine Kamera gestellt und mussten improvisieren. So. Und manchmal kamen sehr, sehr gute Dinge dabei raus, auch sowas wie The Heat von Paul Feig mit Melissa McCarthy, Taffe Mädels, heißt der in Deutschland, und Sandra Bullock, ein ganz toller Film, oder Spy auch so. Also es war ja nicht alles schlecht, aber insgesamt hat die amerikanische Komödie so seit den 2010ern schon sehr gelitten. Vor allem, weil eben so viel mittelmäßiges Joke-Material halt auch irgendwie so hingerotzt wurde, meiner Meinung nach. Und Die nackte Kanone ist halt ein Film, da merkst du, der wurde geschrieben von Menschen, die wirklich Jokes aussortiert haben, die Besten drin gelassen haben, die sich das Set vorgestellt haben und überlegt haben, okay, die sagen jetzt gerade was Lustiges, Liam Neeson und Pamela Anderson zum Beispiel, die so einer klassischen Frank Drabin und eine mysteriöse Frau Szene sind, und dann im Hintergrund sind noch 7 andere Dinge, über die du lachen kannst, wenn du halt so offen bist für guten, qualitativ hochwertigen, Gehirnkapazität eher niedrigschwelligen Humor bist. Und das, ich habe dieses Jahr bei keinem anderen Film so viel gelacht. Ich war glücklicherweise in einer gut aufgelegten Preview, Pressevorführung, irgendwas, wo alle mitgelacht haben. Und das war wirklich mein schönstes Kinoerlebnis dieses Jahr, Die nackte Kanone, weil ich wirklich von Anfang bis Ende durchgelacht habe und weil er auch im dritten Akt nicht komplett unter so diesem Plotgeröll zerfällt, was bei vielen Komödien das Problem ist. So, am Anfang sind sie witzig und dann müssen sie sich um die Handlung kümmern, dann geht alles bergab. Und Die nackte Kanone übersteht diese Phase sehr, sehr gut. Und ich glaube, man kann auch drüber lachen, wenn man die alten Filme nicht kennt.
Also das ist für mich auch so, das ist, glaube ich, meine Kinoüberraschung des Jahres. Weil ich kann alles unterschreiben, Jenny, was du gerade gesagt hast. Ich bin auch vor allen Dingen mit den alten Filmen aufgewachsen und habe die auch davor noch mal geguckt. Und dann so auch so wieder in dieser Nostalgieblase, so, oh Gott, hoffentlich machen die das wenigstens halb so lustig, wie die das damals hinbekommen haben. Und ich war ja dann auch bei der großen Premiere, wo Liam Neeson und Pamela Anderson auch da gewesen sind. Und bekam dann schon Schweißausbrüche, als es dann auch noch hieß, oh Gott, die zeigen den auf Deutsch. Oh Gott, eine Komödie auf Deutsch. Oh, da kann ich doch noch weniger lachen, weil, wie übersetzen die das denn alles irgendwie ordentlich? Und ich habe mich weggeschmissen im IMAX-Saal hier im UCI Lux. Ich bin sogar noch ein zweites Mal ins Kino gegangen, um mir den Film dann auf Englisch anzugucken, habe mich genauso weggeschmissen. Also ja, und gerade auch das, was du schon meintest, sie haben, finde ich, diese Essenz von dem, was die alten Filme so ausgemacht, dass so scheiß viel im Hintergrund passiert und du eigentlich den Film schon allein deswegen mindestens dreimal gucken musst, damit du auch jeden kleinen Gag irgendwie mitbekommst. Und das ist ja dann auch nicht so, dass so das Gespräch wird unterbrochen, damit ihr auch genau seht, was da hinten passiert. Ja, wenn du es nicht gesehen hast, ja Pech, dann musst du zurückspulen, wenn du es irgendwann kannst, oder du guckst es nochmal. Ne? Fand ich sehr toll. Man muss auch unbedingt den Abspann sitzen bleiben, weil auch da verstecken sich viele lustige Sachen drin und es gibt noch einen sehr interessanten Song. Ja, also bin ich vollkommen bei dir. Es ist ein wahnsinnig unterhaltsamer Film.
Das war auch bei der, ich war auch bei der Europapremiere, glaube ich, hier, und der lief ja in mehreren Sälen gleichzeitig. Und ich versuche mich ja nicht wie ein Arschloch zu benehmen. Aber das.
Aber da hat er es getan.
Das war das einzige Mal dieses Jahr, wo ich die Ich bin Chefredakteur von Filmstartskarte gezogen habe. Weil ich habe richtig Aufstand gemacht, als die da meinten, es gäbe keine Karten mehr für den OV-Saal. Mhm. Und ich meinte, ich muss hier nachher, wenn ich hier nach Hause gehe, schreibe ich sofort die Kritik. Keine andere Kritik wird häufiger gelesen als meine. Ihr wollt nicht, dass ich diese Kritik schreibe, nachdem ich nur die deutsche Fassung gesehen habe. Mhm. Und das hat dann auch tatsächlich funktioniert und ich habe noch mein Ticket bekommen. Offenbar war meine Furcht ein bisschen groß, aber das konnte man vorher echt nicht wissen.
Nein, eben, also bin ich vollkommen bei dir, aber ich war wirklich überrascht. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass sie sich auch bei der deutschen Synchronisation so ein bisschen freier gemacht haben und jetzt nicht so, ah, es muss jetzt penibel genau übersetzt werden, weil dann hast du natürlich auch immer so dieses, was im Englischen irgendwie eine witzige Anspielung ist, muss jetzt bei uns ja nicht irgendwie wirklich sofort greifen, dann braucht man vielleicht was anderes und so.
Aber es geht auch oft einfach nicht. Also ja, zum Beispiel genau, der neue SpongeBob-Film, den habe ich jetzt, weil ich bei der Deutschlandpremiere war, am Wochenende für Kinder, lief der halt auch auf Deutsch. Und die gesamte Handlung und alle Zitate und so weiter und auch das MacGuffin des Films ist alles, das im Englischen das Wort Swashbuckling, was ja ein ganzes Genre ist im amerikanischen Film. Und es gibt einfach kein deutsches Wort dafür. Die haben halt Haudegen genommen. Mhm. Passt schon irgendwie. Aber manchmal, also da mache ich ja auch den Synchro-Leuten gar nicht so einen Vorwurf. Ne? Aber trotzdem bleiben Synchronisationen, die Mona Lisa mit dem angemalten Bärtchen, deswegen, das brauchen wir nicht.
Ja. Nee, aber toller Film. Wirklich gute Auswahl hier, würde ich sagen. So, dann machen wir es mal wieder ein bisschen dramatischer. Wir haben genug gelacht. Mein Platz 3 ist jetzt tatsächlich so ein bisschen auch beeinflusst gewesen durch den Livestream, den wir dann letzte Woche noch hatten, weil da waren ja dann sehr viele Leute, die so ihre Filme mitgebracht haben, die sie dann gerne mochten. Und mein Platz 3 ist dann durch David Hein jetzt noch mit reingerutscht, nämlich Sing Sing von Greg Gweda, wo Coleman Domingo einen Insassen im berühmt-berüchtigten Sing Sing-Gefängnis spielt, der Teilnehmer und ich glaube also auch Mitbegründer einer Theatergruppe ist, wo dann halt die ganzen Schwerverbrecher da halt einfach Theaterstücke aufführen und die haben schon Shakespeare gemacht und irgendwie Tragödien und Dramen und jetzt sind irgendwie alle so, hey, ich brauche jetzt mal was Lustiges. Und wir wollen da alles drin haben. Und dann geht es auf einmal um Zeitreisen. Und es fängt in Ägypten an. Und wir landen bei Piraten. Und es gibt Cowboys. Und Freddy Krueger ist auch noch mit dabei. Und ich fand den wirklich irgendwie herzerweichend. So vor allen Dingen, weil was ich spannend fand, du hast dieses ganze Thema mit dem, wir sind in so einem berühmt-berüchtigten Gefängnis. Aber der Film nimmt es gar nicht so unbedingt mit in die Handlung mit auf. So. Also ich hatte immer so das Gefühl beim Gucken, so, ich vergesse zwischendurch, dass das da eigentlich Mörder und Drogendealer und sonst was sind, sondern ich sehe wirklich eher so diese harten Männer, die jetzt irgendwie durch diese Theatergruppe so ein bisschen auch die Chance bekommen, sich mal fallen zu lassen und sich auch mal öffnen zu können. Und das Spannende bei dem Film ist ja, dass sehr, sehr viele von den Darstellern auch wirklich ehemalige Gefängnisinsassen gewesen sind, die auch in dieser Theatergruppe waren. Und so gefühlt ist ja fast nur Coleman Domingo der normale Schauspieler so. Und ich fand es gerade auch für Domingo sehr schön, weil ich sehe ihn immer sehr, sehr gerne. Aber ich habe immer so das Gefühl, es fehlt mir so die eine Sache, wo ich wirklich, wir hatten ja jetzt auch in The Running Man, so, da reden wir nicht so drüber. Aber so Sing Sing zeigt auch einfach wieder, was für ein toller Schauspieler er dann doch ist. Und das war so ein sehr ruhiger, sehr schöner Film, den ich einfach wirklich gerne geguckt habe.
Ich habe schon letzte Woche bei dem 28 Years Later 2 Screening, das war vor dem Livestream, habe ich auch David getroffen und wir haben uns so ein bisschen über die Filme ausgetauscht, die wir dann Donnerstag in den Livestream mitbringen wollen. Da war er schon ein bisschen böse auf mich, als ich gesagt habe, dass ich mit Sing Sing nicht viel anfangen kann. Also das ist alles gut gemacht und so, aber für mich ist das halt so wahnsinnig kontrolliert. Also es wirkt irgendwie gleichzeitig improvisiert und so naturalistisch, aber auch in meinen Augen total berechnend. Also ich hätte fast lieber so dieses Ausufernde des Theaterstücks, in dem, was sie da aufführen, davon so ein klein bisschen auch in der Inszenierung gehabt. Hast du den anderen Film eigentlich gesehen? Die haben ja noch einen gehabt dieses Jahr, der Regisseur. Zwei in einem Jahr. Ne? Train Dreams.
Achso, ja, den habe ich auch geguckt. Der war aber tatsächlich so gar nichts für mich. Also da bin ich irgendwie so ein bisschen ausgestiegen dann.
Ich habe die noch nicht gesehen, Train Dreams. Muss noch.
Den hatte Robert ja als so seinen Film vorgeschlagen und der war mir so zu sehr, aber wir wollen jetzt eine filmische Elegie machen, voller Trauer und Wehmut und hat aber irgendwie bei mir nicht ganz so gezündet.
Ich habe beide noch nicht gesehen. Ich glaube, Sing Sing war einer der wenigen Oscar-Filme, die ich letztes Jahr nicht geschaut habe. Oder dieses Jahr, weil Christoph hat ja mich nicht eingeladen zu einem Oscar-Nominierungs-Einschätzungs-Podcast.
Ekelhaft.
War ich da nicht auch krank?
Dann hätte ich ihn nachgeholt, aber so habe ich ihn nicht nachgeholt.
Ich glaube, da war ich auch krank. Machen wir den nächstes Jahr wieder?
Ich würde den jeden Tag machen, der Oscar-Saison. Ich bin schon so involviert, das ist ungesund.
Ah ja, gut. Naja, schön. Mensch, ich glaube, das ist noch nie passiert, dass eine Person von euch einen Film nicht gesehen hat, den ich jetzt hier vorstelle.
Ach doch, bestimmt.
Ja, gut. Egal. Aber Sing Sing, fand ich sehr schön. Train Dreams war leider eher nicht so meins. Und damit gehen wir über zu den zweiten Plätzen für dieses Jahr. Christoph, jetzt bin ich gespannt.
Ja, mein zweiter Platz ist Teil einer Trilogie, die dieses Jahr komplett angelaufen ist. Die kamen alle innerhalb von, ich glaube, 3 Wochen Abstand oder so, oder 4 Wochen, keine Ahnung, ich habe die alle eh vorher gesehen. In Deutschland unter dem alte Menschen tauglichen Titel Oslo Stories. Es gab, der erste war Verlangen oder sowas, nee, nicht Verlangen, das war zu. Auf jeden Fall haben die, der eigentlich erste heißt Sex. Und den haben die sich in Deutschland aber nicht getraut, Sex zu nennen, weil alle Leute nicht in einen Film gehen, der Sex heißt. Und die wollten das Arthouse-Publikum haben. Das heißt, glaube ich, einfach, was heißt das?
Was? Sehnsucht?
Sehnsucht, genau. Sex wurde zu Sehnsucht. Dann gab es noch, was gab es noch? Liebe. Oslo Stories Liebe. Und es gab Oslo Stories Träume. Und der dritte hat dieses Jahr die Berlinale gewonnen. Und ist auch der beste von den dreien. Und bei mir auf Platz 2. Ein norwegischer Film von Dag Johan Haugerud, ein sehr toller Regisseur. Ein sehr verträumter Winterfilm. Das ist wirklich einer, ich habe vielleicht hier und da mir vor der Berlinale schon eine Kopie dieses Films besorgt, die wir dann nachts um 2 oder so in einem Kino in Berlin geguckt haben. Also nicht eine Kopie runtergeladen, sowas mache ich nicht, aber wir haben den wirklich vorher in einem Kino sehen können. Und das war wirklich, da war absolut verzaubert. Also da bin ich ganz, ganz glücklich nachts um 4 irgendwie dann durch Berlin nach Hause gegangen. Es war ganz, ganz wunderbar. Und die Geschichte ist ein junges Mädchen, irgendwie so, keine Ahnung, 15, 16, ist in ihre Lehrerin verliebt und schreibt das Ganze auf als ein kurzer Roman oder so und stellt sich halt vor, wie es jetzt wäre, mit ihrer Lehrerin eine Liebesgeschichte zu haben. Und als sie dann fertig ist, gibt sie das ihrer Großmutter, die eine Buchautorin ist, so halbwegs erfolgreich in Norwegen. Und die liest das dann halt und gibt es dann aber auch ohne Absprache an die Mutter des Mädchens. Und beim ersten Lesen hat die halt eher so Gedanken wie, oh, ist das wirklich passiert? Und gab es da irgendwie sexuellen Missbrauch durch die Lehrerin? Und dann liest sie es aber nochmal und dann ist sie eher vom Schreibtalent ihrer Tochter begeistert und will die zu so einer Autorin machen. Aber das klingt jetzt so plotmäßig, als ob es da so viel geben würde. Es ist mehr so eine Reflexion jetzt halt irgendwie übers Teenager-Dasein, also dieses verträumte, schwägerische Teenager, so ein bisschen verloren, so ein bisschen ja, so träumt halt, deswegen auch der Titel, das kommt rüber wie sonst kaum und es ist einfach ein ganz sanfter, zärtlicher und ganz wundervoller Film.
Ja, der ist auch in meiner Top 10 gewesen, die ich eingereicht habe für unsere Großfilmstarts- und Moviepilotliste. Wie wenn man irgendwie vor einem Knäckerchen sitzt, einen warmen Kakao hat, einen Wollpullover strickt und dann ja mit süßen, aber auch mit etwas Herzschmerzgefühlen an vergangene Liebschaften oder erste Lieben denkt und wirklich ein sehr, sehr schöner Film.
Wunderbar. Mich müsst ihr nicht angucken, habe ihn nicht gesehen.
Also ich gucke dich an, weil du ihn sehen musst, Sebastian.
Ja, so, okay, okay, sehr gut, sehr gut. Ja, warte, schreibe ich mir natürlich auch, wie immer, auf Oslo Träume.
Ja, ich habe auf meinem Platz 2 einen ganz anderen Film. Wieder ein amerikanischer Film. Ich bin sehr langweilig dieses Jahr. Und zwar reist er zurück in den Mai 2020. Ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt. Zu Hause wahrscheinlich. Ich habe die Formel-1-Serie Drive to Survive gebinged bei Netflix. Die habe ich im März damals irgendwie bei Twitter empfohlen bekommen und rauf und runter und nochmal geschaut, bis die Formel-1-Saison verspätet losging. In Arizona, in den USA, in diesem Film, der in diesem Monat spielt, lernen wir einen Sheriff kennen. Er wird gespielt von Joaquin Phoenix, der Film ist Eddington. Und dieser Sheriff, der führt eigentlich ein ganz nettes Leben so. Er hat eine Frau, gespielt von Emma Stone. Naja, je weniger man über sie sagt, desto besser, würde ich sagen. Sie unternimmt eine interessante spirituelle Reise in dem Film. Aber er hat einen großen Widersacher in seinem Städtchen. Und das ist was ist auf Deutsch? Mayor? Ich habe gerade Deutsch.
Bürgermeister.
gespielt von Pedro Pascal, der heißt Ted. Der ist auch so ein richtiger Ted und damit meine ich nicht Kuschelbär, der irgendwie unflätige Dinge sagt, sondern einfach so jemand, dem du die Hand schüttelst. So ein netter Politiker, ne, von nebenan, den du in der Bar triffst, aber der nie zu viel trinkt. So. Und wenn du ihn im Supermarkt triffst, weist er dich höflich darauf hin, dass du irgendwie deine Maske über die Nase ziehen solltest im Mai 2020, weil der Film spielt natürlich inmitten der Pandemie und dem Sheriff, gespielt von Joaquin Phoenix, geht dieser Ted so richtig auf die Nerven, weil der hatte vielleicht auch was mit seiner Frau früher und der sagt den Leuten, dass sie eine Maske aufsetzen sollen, obwohl der Virus noch gar nicht in der Stadt angekommen ist. Und ich sage mal, das ist die Grundidee von Eddington, das ist der aktuelle Film von Ari Aster. Ari Aster kennt man durch den lustigsten Kopfverlust der letzten 10 Jahre in Hereditary. Kennt man aber natürlich auch durch Midsommar. Horrorfilme primär und zuletzt Bo is Afraid, ebenfalls mit Joaquin Phoenix. Und Eddington ist kein Horrorfilm, aber es ist natürlich schon irgendwie so ein Horror des Alltags, der hier entsteht. Es ist eher so angelegt, zunächst als Satire über so die Covid-Zeit, er teilt überall hin aus. Also die Joaquin Phoenix-Figur ist auch so ein bisschen angelegt als so ein, ich weiß nicht, wie dein Facebook Onkel oder so, dein Facebook-Onkel, der irgendwie komische Dinge teilt, wo du denkst, da scrolle ich jetzt mal drüber hinweg und dann wird es aber, es eskaliert halt immer mehr durch auch seine Konkurrenz zu diesem Bürgermeister. Und er teilt dann eben, Ari Aster hat ja auch das Drehbuch geschrieben, er teilt überall hin aus, also so die großen Themen dieser Zeit, die Black Lives Matter Bewegung und die weißen, privilegierten jungen Menschen, die sich diese angeschlossen haben, sich auch darauf teilen, was einbilden, Leute wie eben die Phoenix-Figur, die diesen Regeln sich widersetzen, den Sicherheitsregeln sozusagen und aber auch natürlich so diesen in Anführungszeichen Gutmenschen. Und dann geht es in eine ganz andere Richtung, die ich natürlich nicht verrate, weil es kam für mich schon wie ein Schock. Ich wusste, dass der Film in irgendeiner Form ist. Weiter geht's. Es ist ein Ari Aster-Film, also die werden am Ende dann nicht alle auf der Couch sitzen und glücklich Händchen halten. aber es geht halt noch viel weiter und es wird auch noch viel brutaler. Und ich glaube, ich könnte 20 Schwächen von diesem Film aufzählen. Aber für mich gibt es keinen Film dieses Jahr, der so mein Gefühl bei der Beobachtung der Nachrichten am besten wiedergegeben hat. Auf eine Art, die mich nichts verzweifeln lässt, sondern wo ich lachen kann. So, ich habe sehr viel bei diesem Film gelacht. Ich habe viele Filme zum Lachen auch in meiner Top 10 drin. Natürlich auch sowas wie Die nackte Kanone. Aber Eddington ist so ein Film, wo du denkst, oh mein Gott, jemand anders sieht auch diese Welt und versteht es nicht mehr. Aber er kann es in Bilder fassen, er kann es in Witze natürlich fassen, in Figuren, in die toten Augen von Emma Stone in diesem Film, die für mich so, so irre, ja. Wirklich ist gruseliger fast noch als alles in Bogonia, was ihre Augen in diesem Film ausdrücken oder eben nicht. Und das deswegen habe ich ihn auch in meine Top 5 genommen, weil so ein Film ist, der für mich so das ganze Jahr irgendwie zusammenfasst, obwohl er vor 5 Jahren spielt. Mhm. So. Eddington von Ari Aster.
Genau, weil er in alle Richtungen austeilt und niemand das serviert bekommt, was er wirklich haben will, so politisch gesehen, ist er auch so wahnsinnig gefloppt. Mhm. Aber das ist natürlich gerade das Spannende. Und es ist unglaublich, dass er das Drehbuch original geschrieben hat als Neo-Western und dann erst nachträglich zur Corona-Pandemie Satire umgebaut hat, weil das einfach so wahnsinnig stimmig alles ist.
Mhm. Ja, man merkt auch, dass er eben aus Arizona kommt, dass er dieses Milieu kennt. Das wirkt halt sehr echt. Irgendwie die Typen auch wirken echt, obwohl sie natürlich ein bisschen überzeichnet sind.
Ja, also ich, bei mir hat er nicht so gezündet. Ich fand die erste Hälfte, ich hab auch sehr, sehr viel gelacht, gerade weil es auch noch so nah an einem selbst ist, so dieses ganze Thema mit draußen anstehen und 2 Meter Abstand und sowas alles, so dieses ganze Covid-Thema. Aber mir wurde es dann irgendwann immer noch mehr und noch mehr. Und gerade wenn das dann alles im großen Finale eskaliert, ich hatte irgendwann gar keinen Überblick mehr, was, wer, wie, wo, was, wieso, weshalb, warum. Deswegen für mich war das leider eher so eine kleine Enttäuschung, weil ich eigentlich Ari Aster sehr, sehr gerne mag. Aber der hat bei mir nicht so gezündet. Da hat dann irgendwie so das gewisse Etwas gefehlt, obwohl Joaquin Phoenix in dieser Rolle ist schon was so, das macht er wirklich sehr, sehr gut. Und Pedro Pascal, wie du schon meinst, so der Typ da, da gehst du, ah, hier, hallo Ted, ja, Mensch, wir machen kurz einen Schnack und dann ist aber auch wieder so, ja, also auf jeden Fall ein interessanter Film, war nur leider nicht unbedingt mein Film.
Aber das Gute daran, dass wir Filme nehmen, mit denen die anderen dann oft nichts anfangen können oder nicht gesehen haben, wir sind jetzt bei 11 von 15 und wir haben noch keine Doppelung.
Das ist sehr spannend. Das hatten wir.
Also, das möchte ich nochmal für euch da draußen sagen: Das ist überhaupt keine Absicht. Wir hatten auch schon Jahre, wo 2, 3 Filme bei allen vorkamen. Ne? Ja. Also, diesmal.
Ja, spannend. So, dann kommen wir zu meinem Platz 2. Und das ist ein Animationsfilm. Und
ich zwar weiß
der
welcher.
Animationsfilm, der alle großen Animationsfilme dieses Jahr bei den Oscars ja mal einfach hat links liegen lassen: nämlich Flow. Der kleine süße Film mit der kleinen süßen Katze, die in einer mysteriösen, apokalyptischen Welt, wo eine riesengroße Flutwelle gekommen ist und alles irgendwie versenkt hat, jetzt auf einem Boot sitzt und dann irgendwann noch einen Hund einsammelt und so einen Sekretärsvogel und noch einen, was ist das, Affen und ein Kapibara und die.
Hast du das mit dem Sekretärsvogel gegoogelt oder wusstest du das, als du den Film geguckt hast?
Nee, ich habe das nach dem Film dann gegoogelt.
Okay, also, danke schön. Aber das hätte mir jetzt, das war jetzt so eine.
Also ich bin kein Ornithologe, der sich hier jetzt perfekt mit Vögeln auskennt.
Ja, du hast das so selbstverständlich gerade einfach so ja, hau ich mal das Wort Sekretärsvogel.
Also seit ich Flo gesehen habe, weiß ich, okay, das ist ein Sekretärsvogel. Ich kann dir immer noch nicht die Spezifika zu dieser Art des Vogels sagen, aber das ist so das, was hängen geblieben ist. Und ja, das ist ja eigentlich auch schon die Geschichte. Also das treibt ja im wahrsten Sinne des Wortes so vor sich her. Wir erleben so diese Welt aus Sicht dieser Tiere. Man sieht irgendwie auch mal größere Städte und fragt sich natürlich, oh, waren hier mal die Menschen, wo sind die Menschen hin, aber man bekommt auch nie wirklich so eine Erklärung, auch nicht für diese Flut oder sonst irgendwie was, das ist einfach du sitzt da und es überspült dich einfach und sie haben halt auch so wunderschön diese Tiere animiert, so das fühlt sich wahnsinnig authentisch an und der lettische Regisseur Gins Cilbalotis, das ist jetzt sein zweiter Film. Den Film davor, Away, hatte er ja komplett alleine mit dieser kostenlosen Animationssoftware Blender gemacht. Hier hatte er jetzt zumindest noch irgendwie, glaube ich, so 4, 5 Leute mit dabei, die so ein bisschen geholfen haben. Und ich finde, es ist ein wahnsinnig schön anzuschauender Film. Ich habe den mittlerweile sogar auch mit meinem anderthalbjährigen Neffen geguckt, der einfach nur so mit offenem Mund da saß und sich halt an den schönen bunten Farben und den Tieren erfreut hat. So, ne? Und ich hatte
hat dein auch, Hund mitgeguckt auch?
Nee, mein Hund hat den noch nicht gesehen. Aber das muss ich auch mal ausprobieren, ja. was der dazu zu sagen hat. Aber ja, ich fand den einfach echt sehr schön. Da hatte einfach so was Meditatives. Ich setze mich jetzt so für 90 Minuten ins Kino und lehne mich zurück und es passiert nichts, obwohl so viel passiert. Und ganz toller Film, hat mich sehr berührt.
Ich fand den auch toll. Also ich habe den auch wirklich so als quasi als Füllerfilm, weil er gerade reingepasst hat, vorletztes Jahr in Cannes gesehen, so als einer von diesen Filmen, wo man gar nicht weiß, was das ist. Ich glaube, ich wusste, als ich reingegangen bin, nicht mal, dass es ein Animationsfilm ist. Es hat halt gerade gepasst und dann muss ich halt hinterher in Cannes, kann ich nicht über alles schreiben. Und da kam ich gar nicht auf die Idee, über den zu schreiben, weil ich dachte, ob der jetzt sozusagen als kleine Produktion überhaupt nach Deutschland kommt, keine Ahnung. Dann kann es im Mai. Und dann war der, habe ich auch 6 Monate lang kein Wort von dem gehört. Und dann ging die Award-Season los und auf einmal war der überall. Ja. Also da habe ich überhaupt nicht, also wahnsinnig überrascht, selbst nachdem ich ihn gesehen habe. Aber es ist eine gute Sache, ne? Also der ist ja echt, also wenn man dann weiß, sozusagen die Hintergrundgeschichte und das hat eine Handvoll Leute gemacht, wenn man sich mal einen Disney-Abspann anguckt, das sind ein paar mehr.
Ja.
Das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Funktioniert gut.
Ja. Ja, hat mich auch sehr an Life of Pi erinnert. Mhm. Von Ang Lee. Ich hätte mir nur eins gewünscht, und zwar, dass die Katze noch ein bisschen widerborstiger ist, weil ich habe noch nie so eine nette Katze gesehen wie in diesem Film. Das ist ein
Fantasy-Film.
Ja, trotzdem. Also ich liebe Katzen halt, weil sie so einfach so willkürlich dein Leben zerstören können.
Ja.
Und das hat mir irgendwie gefehlt in dem Film.
Okay. Gut. Dann kommen wir jetzt zu den besten Filmen dieser kleinen Runde. Und Christoph darf loslegen.
Damit kommen wir zur längsten Oscar-Rede aller Zeiten. Und damit ist auch klar, was mein Platz 1 ist, oder?
Die längste Oscar-Rede? Okay, Jenny nickt, ich nicke nicht.
Natürlich,
ich bin immer noch traumatisiert von der Oscar-Rede.
Ich konnte nicht mehr hingucken, ich habe umgeschaltet. Obwohl ich den Film auf Platz 1 meiner Jahrescharts habe, habe ich nach 2-3 Minuten umgeschaltet. Und als ich dann wieder zurückgeschaltet habe, war sie immer noch am Laufen. Und es war einfach purer Cringe. Und es hat fast dazu geführt, dass ich den Film jetzt 5 Plätze runtergesetzt habe.
Bei Brutalist?
Wir sind bei der Brutalist
der
auf Deutsch.
Der Brutalist, ja.
Adam Brody hat seinen 2. Oscar gewonnen. Und ich habe es ihm vorher gegönnt und ich habe mir hinterher gewünscht, dass es niemals passiert wäre. Ja. Also der hat sein Goodwill irgendwie ein bisschen verspielt mit dem Quatsch, den er da, das war nicht so ein Quatsch, aber es war schon sehr schwer erträglich.
Ja.
Naja, aber der Film ist fantastisch. Wir haben den bei der Weltpremiere in Venedig gesehen. Der Regisseur, sag mal schnell den Namen.
Brady Corbett.
Genau, Brady Corbett. auch netterweise in seinem eigenen Flugzeug die 70mm Kopien mitgebracht. Das heißt, wir haben den auch schön analog auf 70mm gesehen. Und ja, es ist ziemlich unglaublich. Also wie bei dir gerade, noch eine Nummer größer, aber der irgendwie ein paar Wochen vor Beginn der Dreharbeiten ist ihnen irgendwie das komplette Finanzierung, an der sie 10 Jahre gearbeitet haben, zusammengebrochen. Und dann haben sie gesagt, wir machen das jetzt trotzdem, auch wenn wir nur 10 Millionen statt, ich glaube, 35 haben. Mhm. Und wenn man diesen Film gesehen hat, also wenn Martin Scorsese diesen Film, und das wirkt durchaus wie ein Martin Scorsese-Film, wenn Martin Scorsese diesen Film gedreht hätte, hätte der 200 Millionen plus gekostet und hätte genauso ausgesehen.
Mhm.
Also es ist einfach visuell der absolute Wahnsinn. Es ist ein gigantisches Epos. Bei uns kam noch dazu, dass wir nicht wirklich was über diesen Film wussten. Das heißt, der Film dauert ja irgendwie fast 4 Stunden. Und der wird auch mit 15 Minuten Pause gezeigt. Ich glaube, bei uns war es sogar ein bisschen länger, weil die ist ja auf der Bildspur. Wenn du das in 70 Meter guckst, sind die 15 Minuten, läuft der Film weiter. Und dann hast du einfach nur auf der. Und das heißt, obwohl es eigentlich viel zu wenig Toiletten gab und die Schlangen ewig lang waren, ging der Film dann trotzdem einfach weiter. Aber wir haben das geschafft. Wozu wir aber, ich zumindest, die Pause genutzt habe, ist den Namen des Protagonisten zu googeln. Weil es ist halt die Geschichte eines europäischen Juden, der dann kurz vor dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika emigriert. Nee, danach, ne? Oder nee. Also irgendwann so in den 40ern.
Also nach dem Krieg, ja.
Ja, nach Amerika emigriert. Und dort, nachdem er so ein paar Jahre da irgendwie sich durchgeschlagen hat, weit unter seinem kreativen Wert, von so einem Mäzen angeheuert wird, um so einen gigantischen Bau über 15 Jahre oder so da aufzubauen. Also so ein gigantisches Ding. Und das wirkt alles von den ganzen Dingen, die da passieren, so unglaublich spezifisch, dass man sofort glaubt, natürlich gab es diese Figur. Es gibt auch am Schluss noch, der endet mit einem Epilog bei der Biennale in Venedig, der auch so wahnsinnig spezifisch ist, dass man immer glaubt, das ist echt. Aber die Figur gab es gar nicht. Sie haben aber lustigerweise kurz vor der Weltpremiere einfach so Internetseiten geschaltet, wo dann die Lebensgeschichte von dem Typen dann irgendwie stand. Aber dann war man sich da auch unsicher, weil die wirkten schon, also die waren schon cool, aber die waren auch, wenn dann so eine Figur keine Wikipedia-Seite hat, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Das war wahnsinnig spannend, aber halt wie gesagt, ich fand absoluter Wahnsinn, was der aus 10 Millionen gemacht hat. Ja. Adam Brodys Darstellung ist gigantisch, genauso wie die von Wer spielt den Bösewicht?
Guy Pearce.
Da passiert in der zweiten Hälfte auch noch was, wo man nicht unbedingt mit gerechnet hätte, was dann auch noch mal den ganzen Film kippen lässt. Und ja, also für mich einfach der Inbegriff eines Meisterwerks. Und Nora fand ich auch gut, aber das waren schon zu Recht so die beiden, die sich dieses Jahr bei den Oscars da gebattelt haben.
Ja, der war krass. Habe ich hier in Berlin im Turmpalast geguckt, früh morgens um 11, weil sie den sonst irgendwie nicht anders so richtig gezeigt haben, weil der halt mit seinen 4 Stunden den sonst so ein bisschen auch das Abendprogramm gesprengt hat. Aber ich war froh, dass sie es zumindest auch gemacht haben. Bei uns war die 15 Minuten tatsächlich ein bisschen länger, weil sie die Filmrolle, glaube ich, auswechseln mussten. Und deswegen hatten wir zu den 15 Minuten nochmal 10 Minuten obendrauf oder so. Aber ja, bildgewaltig ohne Ende und ja, Adrian Brody und Guy Pearce, unglaublich. Also war ich auch platt. Und vor allen Dingen hätte ich auch nicht gedacht, dass der mich so 4 Stunden so krass bei der Stange hält, dass ich da auch irgendwie dabei bleibe, obwohl ja auch viel über Architektur und Stil gesprochen wird. Aber was du schon meintest, so wie viel die mit so wenig gemacht haben, gerade auch dieser Bau, den er da macht, der ja eine so ein Gemeindezentrum, wo eine Kirche, aber so auch noch ein Sportplatz und eine Bibliothek und alles irgendwie drin sein. Und das ist so ein merkwürdiges frankensteinisches Monster von einem Gebäude und wie selbst das denn aussieht, ist unglaublich.
Ja, und die haben auch, dann waren sie damit durch, alle halb tot, nachdem sie sich da alle selbst total ausgebeutelt haben. Und er macht ja seine Filme mit seiner Frau Johanna Fastwohl zusammen. Und die wechseln sich immer ab. Also die schreiben immer zusammen das Drehbuch und dann produziert einer und der andere führt Regie. Mhm. Und ein Jahr später haben sie genau dasselbe nochmal gemacht, jetzt mit ihr als Regie, wieder für nur 10 Millionen, wieder so ein Epos-Ding mit irgendwie Atlantiküberquerung auf ein Holzboot, das sie extra gebaut haben. Und das ist auch wieder so ein Epos, ja. Ja, der heißt The Testament of Anne Lee. Ich glaube, der kommt in 1-2 Monaten in Deutschland ins Kino. Mhm. Also das geht, die machen direkt so weiter.
Krass.
Ja, ich mochte auch beide. Testament of Anne Lee würde ich auch nochmal einen Shoutout machen, weil das ist wie ein Historien-Musical,
ja.
Was ganz anderes als The Brutalist, aber auch hier hat man so das Gefühl, dass sehr authentisch einfach so in die Zeit hineingestochen ist. Also The Brutalist, das wirkt ja auch so, als stammt er irgendwie aus der Zeit, obwohl das gar nicht möglich ist. So.
Ja.
Und ja, ein sehr berauschender Film auf jeden Fall.
Gut. Dann, Jenny, du darfst.
Also, ein anderer Film, der an die Zeit sticht. Also, kennt ihr beiden D.B. Cooper? Sagt euch das was?
Ja.
Ein berühmter Flugzeugentführer in den 70er Jahren ist verschwunden mit Geld, weil er aus dem fliegenden Flugzeug mit seinem Fallschirm rausgesprungen ist. Niemand weiß bis heute, ob er es überlebt hat, wo er ist. Und mein Platz 1 handelt nicht von D.B. Cooper, aber es handelt von jemandem, der heißt J.B. Und wir befinden uns im Jahr 1970 und J.B. hat eine Familie, er hat einen etwas einschüchternden Schwiegervater, der ist Richter. Und wenn man den Schauspieler von J.B. Sieht, dann denkt man schon, der ist irgendwie ein Loser, aber er trifft Entscheidungen, die ihm schaden könnten. Hat er zum Beispiel in Challengers gemacht. Hat er auch Knives Out oder beziehungsweise Wake Up Dead Man in Knives Out Mystery jetzt bei Netflix gemacht. Ich rede natürlich von Josh O'Connor, dem Loser-Gesicht unserer Zeit. Ich liebe ihn. Und er spielt die Hauptrolle in The Mastermind von Kelly Reichardt. Ich habe ja, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr über Verbrannte Erde gesprochen, einem Heist-Film. Und The Mastermind ist auch ein Heist-Film, ist eins meiner absoluten Lieblingsgenres neben dem Western. Und warum habe ich D.B. Cooper erwähnt? Weil J.B. auch so irgendwie aus dieser Ära stammt, aber er ist nicht so schlau. Muss man gleich sagen, wie jede Josh O'Connor-Figur. Ist am Ende vielleicht nicht so schlau, wie sie denkt, wie sie ist. Und J.B. hat auch ein großes Verbrechen vor. Er will eine Galerie ausrauben, will 4 Bilder klauen. Allerdings nicht im Louvre oder im Prado oder irgendeinem dieser großen Museen, dem Met in New York oder so, sondern eben in seiner Kleinstadt, da irgendwo in Massachusetts, von einem Künstler, den ich hinterher googeln musste. Und ich befasse mich viel mit Kunst im 20. Jahrhundert. Abstrakte Kunst, 4 Bilder. Dafür heuert dieser Vorstadtmann, der wirklich in jeder Hinsicht gewöhnlich ist, auch so ein paar Gelegenheitsverbrecher an, die, naja, sag ich mal, stark fluktuierende Kompetenz mitbringen und Verlässlichkeit. Und dann beginnt dieser Film und zeichnet so nach, wie plant er diesen Heist? Und wie wird dieser Heist durchgeführt? Und wie bei allen Heist-Filmen geht es auch darum, wie geht das danach weiter? Bei den meisten Heist-Filmen funktioniert das. Ja, irgendwas geht immer schief. Selbst wenn der Heist funktioniert, ist irgendjemand danach dann das Zünglein an der Waage, warum es nicht funktioniert. Und natürlich ist das The Mastermind von Kelly Reichardt auch so. Wenn ihr Kelly Reichardt kennt und den Film noch nicht gesehen habt, dann wundert ihr euch vielleicht was. Die Regisseurin von First Cow oder Meek's Cut-Off hat einen Heist-Film gemacht. Passt das zu ihr? Wenn ihr Kelly Reichardt nicht kennt, dann vielleicht so erzählt. Sie macht sehr ruhige, minimalistische Filme. Also erwartet in The Mastermind jetzt nicht die Mega-Action-Szene oder Mega-Verfolgungsjagd oder so. Aber es kommen natürlich Autos vor, die vor Museen parken und schnell weg müssen und fluchten und alles, was man eben von diesem Genre kennt. Und ich persönlich mag diesen Clash von, wir haben hier eins dieser großen amerikanischen Genres, wo dieser Aufstiegsgedanke der amerikanischen Gesellschaft durch Verbrechen weitergeführt wird. Im Western wird es halt mit der Waffe weitergeführt, im Gangsterfilm durch verbrecherische Taten, im Heistfilm durch diese großen Überfälle kommt man an Geld und verwirklicht den amerikanischen Traum. Und wie in allen Filmen scheitert man dann irgendwie. Und das ist auf der einen Seite, man kennt alle Elemente, die dazugehören. Und auf der anderen Seite ist diese Regisseurin, die so wirklich Loser und Leute, die große Fehler haben, die vielleicht gut sind, aber vielleicht auch nicht, wirklich mit so einem ehrlichen, liebevollen Blick betrachtet, dass selbst wenn dieser Mann in diesem Film, in dem es jetzt wirklich nicht zu Blutvergießen kommt, ein schlimme Tat macht, dass man irgendwie den total abstoßend findet und gleichzeitig denkt, ach Mann, irgendwie verstehe ich seinen Freiheitsdrang, so dieses Ausbrechen aus diesem Vorstadtleben. Und der ist so dumm eigentlich in allem, was er macht. Aber irgendwie finde ich es auch bewundernswert, dass es sein Leben so eine neue Richtung geben will. Das ist ein super spannender Clash, weil ich gucke wirklich viele Heist-Filme und sowas habe ich aber noch in dieser Form noch nicht gesehen, weil der auch wirklich dieses 70er-Jahre-Feeling aufbringt, natürlich auch durch den Look und die Inszenierung, die Zooms, und aber gleichzeitig sehr modern und so wirkt in seiner Art, wie er erzählt ist. Ist kein Film, wie gesagt, der euch von den Füßen reißt durch sein Tempo. Ist aber einer, wo man wirklich einfach mal so ein bisschen Zeit verbringt und darüber nachdenkt, ja, wie würde ich Spannung in mein Leben bringen? Durch einen besser geplanten Heist, vermutlich. The Mastermind, der auch lustig ist in Teilen, ist mein Platz 1 dieses Jahr.
Ja, und das ist auch ein Film, wo der Titel ganz wichtig ist. Also wenn der Film anders heißen würde, würde der auch ganz anders funktionieren. Weil man schon mit dieser Erwartung reingeht, dass Josh O'Connor offenbar das Mastermind ist. Aber es ist ja wirklich mehr so ein existenzieller Ausbruch aus seinem Vorstadtleben. Und er plant da diesen Heist mit mehreren Leuten. Und weil die Kinder dann irgendwie doch nicht zur Betreuung können, muss er die halt mitnehmen und so. Aber ganz ehrlich, das ist halt so ein Vorstadtmuseum, was weiß ich wo. Der hätte da auch alleine reingehen können, die einfach von der Wand nehmen können und wieder gehen können. Also es gab überhaupt keinen Grund für irgendeinen Heistplan. Die waren überhaupt nicht bewacht, die Bilder. Es gab, glaube ich, einen Sicherheitsmann, der hat immer irgendwie nebenan geschlafen. Also, aber sozusagen, das ist alles so einfach nur so der Heist um der Heist willen. Gar nicht, wenn man irgendwie wirklich diese Bilder haben will oder das Geld, sondern einfach nur, damit irgendwas passiert und man da jetzt nicht bis an sein Lebensende drinsteckt. Und das ist alles, also er ist schon ziemlich deshalb so verachtenswert, nicht wegen der Tat. Aber normalerweise bewundert man ja auch immer so Masterminds, ne, so Ocean's Eleven und so. Aber die Idee von diesem amerikanischen Film Mastermind nimmt Kelly Reichardt hier schon also nicht zynisch, aber schon so ein relativ gnadenlos, aber mit einem doch gleichzeitig ziemlich liebevollen Blick gnadenlos auseinander. Gnadenlos. Ich fand ihn auch super.
Steht auf meiner Liste. Ich fand, war damals sehr begeistert, als ich so die Trailer gesehen habe, weil gerade da kommt ja auch dieser Look gut drüber, über den du schon gesprochen hattest, Jenny. So dieses, das wirkt ja wirklich, als wenn sie den Film in den 70er Jahren gedreht hätten und jetzt haben sie den wieder entdeckt und jetzt können wir uns den angucken. Ja, klingt auf jeden Fall gut.
14 von 15, machst du es voll.
Was?
Wir haben jetzt 14 von 15 unterschiedliche Filme.
Also ja, naja, klar. Also meine Nummer 1 ist, meine Nummer 1 schlägt so in diese Kerbe auch wieder. Ich kenne wahnsinnig viele Leute, die sagen, boah, Sebastian, das ist so ein kitschiger Film. So, ah, wieso denn? Aber das ist auch wieder so ein Film, der hat im zweiten Akt, ich saß, als ich den das erste Mal im Kino gesehen habe, da habe ich den alleine geguckt. Mir liefen die Tränen über die Wangen und ich war irgendwie so berührt von dem und habe mich auf dem Heimweg nachher die ganze Zeit gefragt, was zur Hölle war denn jetzt mit dir los, dass dich dieser Film auf einmal irgendwie so gekriegt hat? Weil es ist eine Stephen King-Verfilmung von dem Mann, der Stephen King-Verfilmung mittlerweile zu seiner Hauptaufgabe gemacht hat, Mike Flanagan, der ja nächstes Jahr dann auch Carrie machen wird und irgendwann uns dann vielleicht auch mal eine ordentliche Version von Der dunkle Turm liefern wird. Und der hat sich jetzt so eine kleine Novelle von Stephen King genommen namens The Life of Chuck, wo man ganz viel Tom Hiddleston auf allen Postern und Plakaten sieht. Und wenn man dann in diesen Film geht, fragt man sich ja, wo war denn Tom Hiddleston? Da ist ja gar nicht so viel Tom Hiddleston los. Und dieser Film ist ja dann auch interessant erzählt, weil er wird so chronologisch rückwärts erzählt. Wir fangen quasi mit dem Weltuntergang an und da tauchen plötzlich überall irgendwie Plakate und Poster auf, die Chuck Kranz für 39 Jahre des Lebens danken und alle Welt fragen sich, wer zur Hölle ist Chuck Kranz? Ich sehe ihn im Fernsehen, ich höre ihn im Radio und kein Mensch auf dieser Welt irgendwie kennt ihn. Und dann wird uns halt so im Nachhinein erzählt, so, wer ist denn dieser Chuck? Und dann sehen wir Chuck als Tom Hiddleston im zweiten Akt einfach nur tanzen. Und ich finde, das war die wildeste Tanzsequenz, die mir dieses Jahr irgendwie so untergekommen ist, die ich auch sehr toll fand. Vor allen Dingen nur begleitet von einer Drummerin. Also das war auch schon mal irgendwie sehr spannend. Und ja, dann so im letzten Akt, der dann Akt 1 ist, fügt sich dann alles irgendwie ein bisschen mehr zusammen. Und ja, wie gesagt, also das ist auch wieder so ein Ding, hat mich sehr berührt. Ich habe den bestimmt jetzt auch schon 4-5 Mal einfach geguckt, weil das auch so ein, das ist für mich auch so ein Film, den so, wenn ich einfach so in der Stimmung bin, ist so ein schöner Film, der irgendwie so dieses, mich auch so dieses Stephen King-Ding so ein bisschen abholt, weil es jetzt gar nicht mal mehr so um Horror geht, sondern so mehr um die Figuren an sich und was die alles irgendwie so in ihrem Leben erleben. Und da sind natürlich auch wieder so alle Stephen King-Themen drin, die man so kennt, wenn er halt irgendwie über Figuren spricht und so ein bisschen auch diesen Fokus natürlich auf die Jugendzeit und dass die dann immer verbunden ist mit großen Tragödien und dass man dann da trotzdem irgendwie rauskommt, nur hier halt, wie gesagt, hauptsächlich ohne Horror. Aber insgesamt, ich fand den einfach sehr, sehr schön.
Das ist auch, weil der so wahnsinnig schwer zu erklären ist, ist der auch in Amerika ja komplett gefloppt, also so richtig, 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 richtig heftig. In Deutschland kam der dann so ein paar Wochen später erst. Und hat hier eigentlich ziemlich gute Zahlen gehabt. Also da hatte sich das so ein bisschen rumgesprochen. Und von allen, die ich kenne und die ich online im Podcast oder sonst irgendwie gehört habe, das ist wirklich so ein Film, der geht entweder an einem vorbei oder genau, er ist wirklich lebensverändernd.
Ja, ja. Ja gut, also lebensverändernd aber auf jeden Fall.
Oder er nimmt einen so richtig mit. Also genau, entweder er landet auf Platz 1 seiner Jahrescharts, was er bei erstaunlich vielen Leuten tut, oder er lässt einen mehr kalt. Und ich bin da eher so also ich kann mich nur noch an die Tom Hiddleston-Szene erinnern. Also alles andere ist weg. Ich habe den gar nicht so ungern geguckt. Der rauschte so echt so an mir vorbei. Aber so die Hiddleston-Szene ist natürlich fantastisch. Aber alles andere hat mich nicht so gekriegt. Also das ist echt so ein Ding, da steigst du entweder ein oder nicht. Da kann man auch nicht großartig
absolut
erklären.
Ja, genau. Ja, sehe ich auch so.
Ja, ich wurde von dem süßlichen Klaviergeschwafel auf der Tonspur irgendwie da durchgeschleift. Ich wollte abspringen, aber wurde mitgeschleift bis zum Ende. Muss aber sagen, dass ich beeindruckend fand. Ich mag ja Mike Flanagan sehr. Ich habe irgendwie den Film so, oder ich glaube, er war schon 10 Minuten zu sehen, bis ich gemerkt habe, ist das Mark Hamill? Und war nichts für mich, aber Mark Hamill und Tom Hiddleston gehen immer.
Das ging mir gerade bei SpongeBob auch so. Da habe ich auch hinterher 10-mal gegoogelt, bis ich mir sicher war, dass der fliegende Holländer nicht nur von Mark Hamill gesprochen wird, sondern dass er den auch selber darstellt. Ich habe ihn auch nicht wiedererkannt.
Mhm. Okay.
Das mal zu dem Thema.
So, und damit sind wir jetzt durch. Wir hatten wirklich mal 15 sehr unterschiedliche Filme.
Hatten wir, glaube ich, echt noch nie. 15.
Dass wir keine einzige Doppelung hatten, ist mal was Neues. Aber hey, ist doch schön. Dann habt ihr da draußen 15 Filme, die ihr vielleicht auch mal nachholen könnt. Obwohl bestimmt auch ein paar davon dabei gewesen sind, die ihr auch alle gesehen habt, sowas wie die nackte Kanone. Obwohl die nackte Kanone war auch nicht so erfolgreich, oder?
Nee, das war irgendwie ich sag mal, der hat jetzt ordentlich das eingespielt, was man vorher sich wahrscheinlich so erhofft hat. Mhm. Aber in den paar Wochen vorher, nachdem dann die Trailer rauskamen und die ersten Leute den Film gesehen haben, ging ja nochmal so ein richtiger Hype los. Ja. Und der scheint sich aber überhaupt nicht an den Kinokassen ausgezahlt zu haben. Mhm. Also dann für das, was man so eine Woche vorher gedacht hat, dass das jetzt eigentlich quasi jeder gucken muss und endlich mal wieder eine gute amerikanische Komödie, die wirklich lustig ist, das hat sich nicht so eingeschlagen. Was sehr schade ist, weil deswegen kriegen wir wahrscheinlich keinen zweiten Teil.
Das wäre dann wirklich sehr, sehr schade.
Weil die ja jetzt zusammen sind, ne? Wohl.
Offenbar. Nee, die sind nicht mehr zusammen. Das war genau während der 3 Wochen der Pressetour waren Liam Neeson und Pamela Anderson zusammen. Und dann kurz nach dem Kinostart kam die Meldung, dass sie nicht mehr zusammen sind. Na, aber sie sind noch Freunde.
Ach, sehr gut.
Noch ein bisschen das ist wie Gossip damals jetzt mit Andrew Garfield und Emma Stone und allen anderen Spider-Man-Pärchen, die es gibt.
Ja, das stimmt.
Das ist ja auch einfach, ich meine, wenn man 3 Wochen rumreist, kann man dann auch einfach ein bisschen
kann man was auch zusammen sein.
Kann man auch miteinander anfangen, dann hat man ein bisschen Spaß und ist nicht so langweilig und danach ist dann auch gut. Ich finde, das ist wie eine Urlaubsflirt.
Gut. Damit sind wir durch. Vielen Dank, Jenny.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, Christoph.
Ja, vielen Dank, Sebastian.
Und vielen Dank an euch da draußen, dass ihr auch uns dieses Jahr fleißig begleitet habt bei all den Podcasts, die es so gegeben hat, bei diesem Jahresrückblick. Es geht natürlich nächstes Jahr fleißig weiter mit weiteren fleißigen, tollen Podcasts. Und wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns dann, also mich nicht mehr so häufig leider hier.
Aber du hast nächstes Jahr am 1. Januar noch die große Jahresvorschau.
Genau, ich bin noch bei der großen Jahresvorschau mit dabei. Da hört ihr mich dann noch einmal und dann gucken wir, was kommt.
Und dann aber zumindest im Dezember bist du dann jetzt zurück. Das haben wir ja gerade abgeklärt.
Das kriegen wir hin. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank, macht's gut.
Bis dann, ciao.